Manche gehen zum Laufen, um dort zu schießen oder den Buzzer zu drücken. Andere gehen zum Laufen, um zuzugucken oder rumzubrüllen. Was wir daraus machen, erfahrt ihr jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, damit habe ich schon mal kurz angedeutet, ja, wo wir jetzt angelangt sind. Ja, wir laufen schon gar nicht mal mehr. Ja, also ja, don't do this at home, geht laufen. Ja, aber wir machen manchmal andere Sachen. Ne? Wie geht's dir? Was ist los?
Ja, mir geht's soweit sehr gut, Ralf. Ich hake da gerne direkt ein. Wir machen andere Sachen. Ich meine, du natürlich sehr oft kommentieren des sportlichen Geschehens. Bei mir bin ich jetzt auch eher in die, wie soll ich sagen, in die repräsentative Schiene reingerutscht und durfte in Berlin bei Adidas Runner City Night auch mal einen Startschuss geben, beziehungsweise war gar kein Startschuss, sondern es ist ein Buzzer gewesen, der dann ein sehr, wie soll ich sagen, stimmungsvolles Horn irgendwie hier gestartet hat. Und das war cool, weil es dann durchaus auch Leute gab, die beim Starten noch einschlagen wollten. Da war ich auch noch nicht drauf vorbereitet. Und das war natürlich trotzdem ein sehr, sehr schönes Wochenende in Berlin. Für mich Family-Wochenende. Meine Eltern waren auch mit dabei. Barbara und unsere Kleine waren dabei. Barbara ist auch seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren
das erste Mal wieder. Ich hab das Ergebnis nachgeguckt und gesehen, ja. Sehr gut.
Richtig, sehr gut. Ja, die tut sich noch ein bisschen schwer aktuell.
Naja, Moment.
Da sind so die Eisenwerte noch nicht ganz wieder so im
Rahmen.
Ach so,
okay.
Genau, deswegen
weil der Lauf schon gesagt, war super.
Ja, habe ich, also ich sowieso, ich habe das auch gesagt, aber sie hat natürlich gesagt, es hat sich nur etwas schwer angefühlt. Klar, jeder, der vielleicht schon mal irgendwie Probleme hatte, kennt das ja. Eisenwert im Blut ist einfach für uns Ausdauersportler natürlich extrem wichtig für den Sauerstofftransport. Aber war ein cooles Wochenende, natürlich sehr viel, wie es halt so ist, gute Vibes, Motivation, viele bekannte Gesichter. Ich habe Aaron, wie letzte Woche ja schon in der Aufnahme angekündigt, natürlich auch vor Ort getroffen, konnten wir noch ein bisschen quatschen, durfte im Anschluss noch Teile der Siegerehrung mitmachen für den SCC und ist irgendwie ja witzig, wenn man dann auch Leute ehrt, die man ja trotzdem einfach schon ewig kennt, zum Beispiel Simon Boch, der ja auch bei den Männern die nicht nur das Rennen gewonnen hat, sondern auch den Streckenrekord von Carsten Eich nach, ich glaube, 24 Jahren egalisiert hat, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, 7, 8, 9 Sekunden verbessert hat. Also die Männerrennen waren extrem stark besetzt, die Frauenrennen waren auch gut besetzt und das war ein sehr schönes Berlin-Wochenende und stimmt mich natürlich jetzt schon so vorfreudige Richtung Marathon, da wird das Ganze ja nochmal ein bisschen größer, in größeren Dimensionen stattfinden und war sehr schön.
Bist du etwa in Berlin gewesen und bist gar nicht gelaufen?
Ich bin das Wochenende tatsächlich gar nicht gelaufen, weil...
Das war ja, auch das erste Mal seit Menschengedenken.
Das ist wirklich so. Sonst hast du ja immer zumindest, je nachdem,
wo wir sind... Eine Runde durch den Tiergarten geht immer.
Tiergarten geht immer eigentlich. Ja, wir haben da natürlich schon so ein bisschen abgewechselt in Sachen Kinderbetreuung. Da ist natürlich jetzt schön, dass ich nicht mehr laufen muss, sondern jetzt auch natürlich mehr übernehmen kann, sodass dann Barbara sich in dem Fall auch ein bisschen mehr auf den Wettkampf vorbereiten konnte. Und ja, mit meinen Eltern, wir waren schon in der Stadt unterwegs, ein bisschen Touri-Programm gemacht. Also Kilometer haben wir schon gemacht, allerdings dann eher zu Fuß, wie gesagt, mit der Kleinen, mit meinen Eltern im Grunewald unterwegs gewesen, sonntags noch auch beim Midsommersportfest, 30 Jahre Jubiläum im Midsommersportfest von meinem Verein, vom SCC. Da auch noch zugeschaut, angefeuert. Gina war da, Gina Lückenkämper ist dort auch gestartet.
Ja, Lisa Schmidt ist gestartet. Machen.
Musste nach 5 Jahren Pause, glaube ich, erste Mal über 200 Meter wieder starten, richtig?
Ja, also für Sie Langstrecke.
Für Sie Langstrecke. du hast da wahrscheinlich Hintergrundinfos. Ihr Coach hat ihr das so ein bisschen...
Ihr Coach meinte, also erstmal war das ja sowieso das Sportfest, das so ein bisschen ja sich etablieren will, hat auch als Midsommersportfest. Das war sonst, glaube ich, in der Woche, ne? Das war jetzt am Wochenende. Hatte natürlich auch mit noch Qualifikationsoptionen zu tun. Da kommen wir gleich noch im Gespräch mit Mo zu. Aber es ging ja da halt auch vor allen Dingen in den Top-Kategorien um das Andenken an Christoph Kopp, ja, den langjährigen Race Director und auch Manager, sportlicher Manager für sehr viele Athletinnen und Athleten. Und ich glaube, das war den meisten auch eine Herzensangelegenheit, da zu starten. So habe ich das jedenfalls mitbekommen. Aber ich glaube, der Trainer von Gina Lückenkämper, Lance Brauman, fand das ganz gut, dass sie da sowas gelaufen ist. Und Alisa Schmidt hat ja auch die Gelegenheit genutzt und die ist ja nicht nur Jahresbestzeit über 400 gelaufen, sondern anschließend noch 200.
persönliche Bestzeit ist, zumindest ja, kann durchgesagt
sein.
Worden
kann im sein. Stadion. Kann sein, ja, ja, ja. Kann sein. Ja. Ja, also die ist ja sehr, sehr gut 400 gelaufen, aber dann halt auch als kleines Zückerchen in den drauf noch eine 200, ne? Und du weißt, was das heißt, ja, dass man nach seinem Hauptwettkampf noch mal eben Kleinigkeit hinten drauf macht, ne?
Ja, also ich bin jetzt natürlich bei, wer wäre ich jetzt, mir anzumaßen, mich in Sprinter reinversetzen zu können, aber ich stelle mir die Kombination 400 und dann 200 trotzdem auch sehr viel ekliger vor als andersrum.
Ja, ja. Da hast du, also das, da hast du ganz, ganz weiche Beine. Hast du mal, ja. Hast du mal sowas gemacht in der Vorbereitung? Das sind, was weiß ich, ein 1500er und dann anschließend noch mal ein 800er ja. oder sowas?
Wir haben meistens 1500 und 3000 gemacht.
Boah, das ist auch nicht
ich
glaub, so
sogar
schön, ne?
Erst, ja, ich glaube sogar erst 1500 und dann die 3000. Ja. Also klar, wenn je nachdem, wie die Güteklasse des Meetings war, war dann vielleicht der 3000 das nicht super schnell direkt von Anfang an, sodass du dann ein bisschen wieder dich reinfinden konntest. Aber das haben wir des Öfteren gemacht, gerade bei regionaleren Wettkämpfen, die vor der Haustür waren, wo man das einfach auch zum Trainingsaufbau, Saisonaufbau nutzen konnte. Ingolstadt fällt mir zum Beispiel ein. Die haben im Sommer auch immer noch ein sehr traditionsreiches Sportfest, das Meet-In. Und da habe ich das ein, zweimal gemacht. Und ja, ist eklig, aber hat auch durchaus was gebracht. Also du hast schon gemerkt, dass das natürlich in der Form sich jetzt so nicht in einem für mich normalen Training hat simulieren lassen. Und das war schon gut. Und vielleicht noch zu dem, um die Leistung ein bisschen einzuordnen, von der City Night muss man sagen, da gab es ein heftiges, wirklich ein sehr, sehr heftiges Gewitter unmittelbar davor.
Was ja in der Regel gut ist, mehr Sauerstoff.
Genau, in Berlin. Temperaturen sehr angenehm. Ich bin ja auch oft schon in die City Night gelaufen und durfte auch schon ab und an da mal gewinnen. Meistens war es sehr, sehr, sehr heiß. Die Temperaturen waren sehr angenehm. Ich glaube, manche hatte man den Eindruck, die kamen echt ins Ziel und sahen aus, als hätte man die mit Wasser übergossen. Ich glaube, die Luftfeuchtigkeit war in dem Ausmaß ungewohnt für viele, hat aber offensichtlich nicht daran die Leute nicht gehindert, sehr schnelle Zeiten abliefern zu können. Für Sonntag, für das Midsommersportfest, würde ich sagen, war es nicht für alle Disziplingruppen wahrscheinlich optimal. Also es war jetzt nicht kalt, aber ich glaube, wir hatten halt so 18, 19, 20 Grad und es war immer wieder von so leichten Regenschauern, die da durchgezogen sind, so ein bisschen unterbrochen. Und ich könnte mir vorstellen, für ja, die Leute, die eben sehr kurze Sprints machen, so oder vielleicht auch für 400, da weiß ich jetzt nicht, wie stark es da stört, aber für 100, 200 ist es vielleicht nicht ganz optimal gewesen.
Ja, aber da muss man ja durch. Gina ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch mit langer Hose gelaufen. Das macht man als Sprinter ja auch nur, wenn man sagt, okay, jetzt mal hier Piano, Safety und sich ein bisschen wärmer fühlen. Es verändert, glaube ich, jetzt substanziell tatsächlich nicht so viel. Ist eher so eine Gefühlssache, ja, dass man dann mal als Sprinter die längere Zeit anlässt. Ja, du hast das gesagt, das war natürlich jetzt mit dem Wetter ein bisschen kapriolenmäßig. So war das in Leverkusen bei dem Meeting, bei dem ich war. Dafür bin ich ja extra ein bisschen eher aus dem Urlaub zurückgekommen. Auch so, wir haben die ganze Zeit zum Himmel geguckt, es war eigentlich auch warm, das war völlig in Ordnung, aber es drohte halt immer ein Gewitter. Dann hat es auch einmal zwischendurch geregnet, das hat halt eher so die technischen Wettbewerbe getroffen, das war jetzt für die Läufer alles noch okay. Aber am Abend hat es dann halt nochmal richtig runtergemacht und seitdem ist hier auch ein bisschen eigentlich aprilliges Wetter, ne? Sehr windig, immer wieder Gewitter und sowas. Da muss man schon gut aufpassen, dass man seinen Lauf da reinkriegt. Ich bin jetzt tatsächlich sogar wieder Indoor Rad gefahren, weil ich draußen jetzt nicht in irgendeine Starkregen oder Gewitter nur mal reinfahren wollte. Das ist halt nicht so lustig. Aber beim Laufen, finde ich, ist das ja auch Wahnsinn, wenn man so in so einer schwülen Wand rumläuft, das ist gar nichts für mich. Also da, mal davon abgesehen, dass leider meine Sehne immer noch zwickt, aber da habe ich null Antrieb, irgendwas zu machen. Ja, das ist mir einfach zu heiß. Das ist halt das Problem, wenn du im Sommer laufen musst, weil du eine Vorbereitung machst für den Herbst, dann ist das natürlich immer die schwierigste Zeit, wenn es so super schwül wird, ne?
Ja, absolut. Es wird auch dann unterschätzt, also wie gesagt, die Schwüle, oftmal geht es mit großer Hitze einher. In dem Fall Beispiel Berlin jetzt direkt nach dem Gewitter waren die Temperaturen an sich okay, aber ich glaube, viele unterschätzen trotzdem auch den Flüssigkeitsverlust noch. Ja. Und das hast du im Ziel schon echt bei vielen gesehen, die waren richtig krass gezeichnet. Und wirklich wie wenn sie aus dem Swimmingpool rauskommen mit Klamotten, aber also komplett durchnässt und da verlierst du natürlich wahnsinnig viel Flüssigkeit und über die Flüssigkeit natürlich auch wahnsinnig viel Mineralstoffe und Salz. Dementsprechend ist natürlich die richtige Verpflegung, sowohl davor als auch danach, um auch bei solchen Witterungsbedingungen performen zu können, extrem wichtig. Und das
ist das ein geschmeidiger Übergang.
Du bist so ein Pro. Als hätte ich nie was anderes gemacht. leite ich doch ganz elegant über zu unserem Werbepartner der heutigen Folge. Und wer könnte das anders sein als AG1, euer, Mittel für die optimale Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen, die ihr natürlich braucht für sportliche Höchstleistung oder für einen sehr anspruchsvollen Alltag, wo ihr vielleicht nicht immer ganz hinterherkommt, euch über die Ernährung optimal zu versorgen. Also 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen aus hochwertigen Inhaltsstoffen. Die Pulverform von AG1, das ist was, was wir noch nicht so oft erzählt haben, die Pulverform von AG1 unterstützt eben eine effiziente Aufnahme im Körper. Und wenn ihr über unseren Link www.drinkag1.com/bestzeit euch das bestellt, habt ihr nicht nur die Möglichkeit, wenn ihr nicht zufrieden seid, im Zeitraum von 60 Tagen das wieder zurückzugeben und eine Rückerstattung zu verlangen, sondern ihr bekommt dadurch auch noch on top zu der zum Monatsvorrat diese sehr praktische Aufbewahrungsdose, euren Shaker und 5 kostenlose Travel Packs. Und zu den Travel Packs sei vielleicht auch noch gesagt, die müssen nicht gekühlt werden, denn diese Travel Packs haben eine sehr spezielle Beschichtung, sodass das auch in den Travel Packs lange haltbar ist. Ein Travel Pack enthält praktisch 12 Gramm AG1, so wie halt ein Messlöffel aus der Dose, und ist natürlich sehr leicht immer mitzunehmen. Wettkampfwochenende Berlin zum Beispiel, jetzt City Night, ist natürlich da ein guter Fall, oder wenn ihr irgendwie beruflich unterwegs seid, wenn ihr im Urlaub seid, braucht ihr nicht den ganzen Monatsbeutel mitnehmen, da ist das sehr gut. Wie gesagt, bei uns bekommt ihr 5 Travel Packs on top for free mit dazu. Man kann das aber auch als Monatsvorrat, eben auch als 30-Stück-Packung bestellen. Wenn man wirklich viel unterwegs ist, dann wäre das auch noch eine gute Option. Also schaut da gerne vorbei. www.drinkag1.com/bestzeit kriegt ihr unseren Spezialdeal. Oder schaut bei uns in die Shownotes, da haben wir das auch für euch hinterlegt.
Ja, ich nehme ja immer, wenn ich das Auto habe, ne, alles rein. Ja, nehme ich immer das Döschen mit, ja, weil das finde ich immer angenehm, weil mit den Travel Packs muss ich immer abzählen. Das ist ja schon viel zu kompliziert.
Ne? Dass
nicht
ausgehen.
Genau, dann nehme ich lieber die Dose mit, ja, dann weiß ich halt, okay, reicht, ne, auf jeden Fall. Ja, wir haben uns natürlich am Wochenende extrem stark mit den letzten Optionen befasst, ja, Qualis und Normen und die Weltmeisterschaften stehen an, und das ist dann so für die Profis so eine Befassung, ja, was geht da eigentlich ab, ja, wir erklären das gleich nochmal mit Mo zusammen, weil es nicht ganz einfach ist, ja, Zeiten, Normenjagd, Weltrangliste, Punkte etc. Wie war das bei dir? Ich habe das gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm, also bei der Marathonzeit ist ja klar, da hat man ja nur wenige Optionen. Leider ist das ja so, da hast du entweder die Option im Frühjahr oder die Option im Herbst, und dann war es das im Prinzip. Ja, aber als du versucht hast, dich über die kürzeren Strecken zu qualifizieren für internationale Ereignisse, bist du da auch getingelt oder hast du alles auf eins gesetzt?
Nee, also man hatte sicherlich in der Saisonplanung so ein Option A Rennen sozusagen, wo man gehofft hat, dass es vielleicht schon klappt, und dann irgendwie eine Backup-Option mit vielleicht 4, 5, 6 Wochen später. Ich war leider nie, wie soll ich sagen, talentiert genug oder wie auch immer von der Güteklasse gut genug, dass man so eine Quali für ein internationales Großereignis als leicht ansehen konnte und das einfach so im Saisonverlauf dann mitnehmen konnte, sondern das war für mich schon immer mit viel Aufwand und dann im Zweifelsfall auch Glück verbunden, dass man an dem Tag auch das richtige Rennen bekommt. Das heißt, für mich war es immer schon ein sehr, sehr großer Aufwand, überhaupt diese Quali zu schaffen, was dann oftmals natürlich auch den Nachteil hat, dass das eigentliche oder vermeintliche Saisonhighlight sollte ja natürlich die internationale Meisterschaft sein, dass du die jetzt nicht richtig aussteuern konntest, sondern dann froh sein konntest, wenn du die Quali geschafft hast. Nur als Beispiel, mein 5000 Meter Bestzeit, die liegt bei 13,31. Das ist also sehr weit weg von dem, wo gleich unser Gesprächsgast unterwegs ist. Zur damaligen Zeit war das, hat es gereicht, zweitbester Deutscher zu sein hinter Arne Gabius, der dann ja da auch zu der Zeit über 5000 sehr, sehr gut war. Und ja, hat zu einer internationalen Quali auf kontinentaler Basis, EM beispielsweise Helsinki, da hat das gereicht. eine 10.000er Quali über für die 2018 in Berlin, das hat auch mal noch gereicht, aber da reden wir halt auch von eher von 28, ich glaube damals war die Norm 45 oder sowas, war für mich schon immer mit sehr viel Aufwand verbunden und das wird auch ein Schwerpunkt, über das wir jetzt natürlich mit Mo sprechen wollen, weil die Zugangskriterien, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir dich hier haben, Ralf, der sich da sehr, 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 sehr gut mit auskennt, aber die Zugangskriterien sind jetzt, glaube ich, für Außenstehende und auch teilweise für Insider, muss man sagen, auch für Athleten nicht immer einfacher geworden in den letzten Jahren, sondern früher waren zumindest gefühlt eine Zeit bekannt und vielleicht gab es noch eine B-Norm und dann wusstest du, bist dabei oder bist du nicht dabei. Und das ist jetzt heute mit der Weltrangliste alles ein bisschen komplexer geworden, sodass man halt auch eine Woche oder ja, was sind es, zwei Wochen, drei Wochen vor einer WM noch nicht so ganz genau weiß, jeder, glaube ich, ob er da starten darf oder nicht. Und das werden wir natürlich gleich mit Mo besprechen. Für diejenigen unter euch, die sich vielleicht über den Nachnamen wundern, auch dazu werden wir noch zu sprechen kommen. Ja, Mohamed Abdillahi hieß bis vor kurzem auch noch Mohamed Mohumed und ist trotz seines wirklich jungen Alters, denn er ist erst 24 Jahre alt, der inzwischen schon zweitschnellste deutsche 5000 Meter Läufer der Geschichte, direkt nach Dieter Baumann. Und seine Bestzeit steht bei 13 Minuten und 3 Sekunden, ist aus dem letzten Jahr, ist am vergangenen Wochenende in Schieflange noch Saisonbestleistung gelaufen und ein sehr spannender junger Mann mit einer sehr spannenden Geschichte und da freuen wir uns sehr drauf, den hier bei uns jetzt begrüßen zu dürfen.
Ja, dann sagen wir mal herzlich willkommen. Ja, wir haben es ja schon ein, zwei Mal versucht, aber wir sind echt super happy, Mo, dass du Zeit für uns hast, weil ist ja gerade eine kritische Saisonphase. Ja, nominiert, nicht nominiert, weiß nicht, Warteliste. Ja, wie geht's dir? Wie sieht's aus?
Mir geht's so super. Also man hat es ja auch ein bisschen mitverfolgt. Dieses Jahr war so ein bisschen ein Auf und Ab. In der Hallensaison bin ich gut eingestiegen, dann hatte ich ein bisschen Rückenprobleme. War halt eine große Veränderung. Also ich bin ja in die belgische Trainingsgruppe gewechselt, wo auch unter anderem Richard Ringer ist. Und da musste man sich erstmal das ganze Training war halt komplett anders als das, was ich kenne. Und anfangs lief es auch gut, dann kamen ein bisschen Probleme und letztendlich, wie manche auch schon mitbekommen haben, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das selbst in die Hand zu nehmen und seitdem läuft es auch super wieder. Und ich bin gespannt.
Ja, bevor wir uns nochmal angucken, was du wirklich trainiert hast in der belgischen Trainingsgruppe, die ja eigentlich ein bisschen, länger orientiert ist, ne? Also du hast schon gesagt, Richard Ringer, Europameister, Marathon, also eher in Richtung die langen Strecken. Aber vielleicht ist das ja auch die Basis, auf der du jetzt gerade aufbaust, ne? Das erklären wir später nochmal. Nimm doch mal eben unsere Gemeinde mit. Du hast angefangen als Fußballer in Willig. Ja, wie ganz ging dann der Weg auf die Laufbahn?
Also ich habe meine ganze Jugend über halt, seitdem ich ein kleines Kind bin, halt eigentlich Fußball gespielt. Erst viel freizeitlich, dann im Verein und irgendwann bin ich dann halt zum Laufsport gekommen. Das aber wirklich ganz, ganz langsam, weil mir wurde immer gesagt, du bist talentiert, mach das. Und ich habe mich da aber irgendwie gar nicht irre reden lassen. Ich wollte immer früher Fußballprofi werden. Also das ist ja wirklich so der Traum von vielen Kids. Und irgendwann ist man dann halt, wird man so erwachsen, dass man sieht, oh okay, ich bin jetzt noch in Willig im Verein. Das wird schwierig. Viele Lehrer, mein Papa und auch viele Außenstehende haben mir immer schon damals gesagt, bei Bundesjugendspielen, bei Schulvergleichswettkämpfen gegen andere Schulen, Junge, du hast echt Talent, du gehörst in die Leichtathletik. Und mir war das auch schon bewusst, aber wie gesagt, das Interesse war damals nicht so groß. Und irgendwann bin ich dann halt zu dem Entschluss gekommen, das war in der B-Jugend, da habe ich mir gesagt, okay, ich glaube, ich möchte das mal ausprobieren. Und dann habe ich mich hier im Verein auch angemeldet in Willig und das hat auch Spaß gemacht. Und dann ging es wirklich schlagartig, Schritt für Schritt innerhalb eines Jahres von wirklich von in Willig sein, bei einem kleinen Wettkampf teilnehmen, bis hin zu den Europameisterschaften in der U18. Und in einem Jahr habe ich es dann wirklich geschafft, also nach nicht mal einem Jahr Leichtathletiktraining, war ich dann Viertbester in Europa in meiner Altersklasse. Und der Beste über 800, 1500 und 3000 Meter in Deutschland in meiner Altersklasse. und deutscher Meister bin ich auch geworden. Also ich bin praktisch, bevor ich überhaupt zu den Europa, also meine allerersten Meisterschaften waren Europameisterschaften und dann waren es erst deutsche Meisterschaften. Also das ist nicht so, nicht ganz so typisch, aber damit muss man auch erstmal umgehen können, weil danach auch ein Jahr lief, kam, wo es noch nicht so gut lief, weil es kommt ja alles so, anfangs ist es wirklich so, dass man mit dem reinen Talent dann da reingeht und es läuft dann relativ gut und dann erwartet man das auch, Bestzeit, jedes Rennen Bestzeit zu laufen, jedes Rennen sich gut zu platzieren. Und dann war das auch ein Jahr, wo ich halt von Willig nach Dortmund gewechselt bin, wo man sich auch wieder an alles gewöhnen muss und mit allem zurechtkommen muss. Ich bin dann auch in ein Sportinternat gewechselt, hat das dann gekoppelt mit dem Sportgymnasium in Dortmund, damit man halt Abitur machen kann und den Leistungssport. Und daran muss man sich halt auch gewöhnen, weil das war halt nicht so leicht für mich damals, weil ich habe eine sehr große Familie und habe auch immer die Unterstützung meiner Familie gehabt, was das Training angeht, das Drumherum, was man als junger Mensch auch lernen muss, weiß ja Philipp, dass man professionell sein muss. Und das muss man dann halt alles erstmal selber hinbekommen. Und es hat auch geholfen, dass da viele Sportler sind, bei denen man sich was abgucken kann. Genau. Ja.
Also du hast es schon sehr bescheiden ausgedrückt. Also der Werdegang ist absolut atypisch, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne wenige Beispiele, die so gefühlt ein Jahr anfangen und dann direkt EM und überhaupt, also normal ist, das haben wir ja auch schon in einer anderen Folge hier natürlich dargestellt, dass irgendwie fängst du natürlich mal in der Jugend an mit Leichtathletik, manche früher, manche später. Ich bin auch damals eher wieder spät so richtig zum Leistungssport in der Leichtathletik gekommen, so mit 18 oder so. Ja. Aber mir ging es nicht ganz so schnell. Also ich musste dann doch ein paar Jahre erstmal auf deutsche Meisterschaften rennen, bevor es dann mal mit dem ersten internationalen Einsatz geklappt hat. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, du hast gesagt, du hast schon ambitioniert Fußball gespielt. Aber ich glaube, dass das dann wahrscheinlich auch vom Prozess, das zu verarbeiten und zu realisieren, wahrscheinlich in der jungen Phase deines Lebens, du bist immer noch sehr jung, aber auch damals schon bestimmt ein krasser Step war. Ne? Du gehst weg vom Fußball, Leichtathletik, ganz neue Sportart und dann von jetzt auf gleich bist du irgendwie bei Europameisterschaften mit dabei. Wie war da dein Setup in Willig damals? Also offensichtlich, ich meine, du bist sehr talentiert, aber offensichtlich waren jetzt auch die Trainer oder die Trainerin vor Ort jetzt nicht ganz unerfahren, was Laufen anbelangt, weil irgendwas musstest du ja auch trainieren sozusagen. Also hast du ja jetzt nicht nur die Spikes genommen und dich an die Startlinie gestellt.
Den kenne ich. Ja. Den kenne ich. Der hat mit mir studiert, glaube ich.
Der Udo Gerhardt? Oder?
Ja.
Ah. Ja, also
den kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit, weil der ist ja, glaube ich, in Uerdingen eigentlich zu Hause. Ja, also hier im Rheinland sind wir uns häufiger begegnet. Ja.
Genau, also es fing an in Willig, da war ich beim Frank und das war aber nur eine ganz kurze Zeit, nicht mal ein halbes Jahr. Und dann wurde mir schon klar, dass ich in den Verein muss mit einer Trainingsgruppe und dann sind wir auf den Udo gekommen. Der Udo ist hier in Uerdingen und der hat zu der Zeit auch in Willig gewohnt sogar. Das war praktisch, okay. Das hat super gepasst. Das heißt, Dauerläufe hat er mich mit begleitet. Also der hat wirklich nur 5 Minuten von meinen Eltern damals weggewohnt. Und der hat mich dann bei Dauerläufen begleitet. Wir sind immer zusammen zum Training nach Uerdingen gefahren. Das war auch praktisch. Da mussten das meine Eltern nicht machen. Und dann war ich dort bis zum Ende der Saison. Und dann ging es halt für mich nach Dortmund, genau. Ja.
Jetzt lass uns noch mal eben die religiösen Fragen klären. Ja, Fußball, welche Position? Ja, und du bist in Willig, noch mal für die Gemeinde, die nicht so firm ist im Westen. Das ist ziemlich nah an Mönchengladbach. Ich glaube, in deinem Geburtsstempel steht auch Mönchengladbach drin. Ne?
Genau,
Mönchengladbach. Ja, ne, also wo schlägt das Herz? Mönchengladbach und doch nicht etwa in Dortmund?
Genau, also ich bin ein Gladbach-Fan.
Puh, also Glück gehabt.
Nein, also ich bin ja in Gladbach geboren, bin hier in Willig aufgewachsen. Also ich habe schon eine große Verbindung zu Borussia Mönchengladbach. Und Dortmund spielt da eher eine geringere Rolle für mich. Das ist.
Man muss vielleicht dazu sagen, für Mo muss man vielleicht sagen, dass Ralf diehard Schalke-Fan ist, insofern.
Ach so, deswegen.
Ja, ich komm halt da aus der unmittelbaren Nähe und ja. Ne.
Genau.
Ja. Und was hast du gespielt als Fußballer?
Zunächst war ich auf den Flügeln, ich war auch im Sturm, musste aber dann feststellen, dass für mich die beste Position die Sechserposition war.
Ah, ja, okay, da, wo man am meisten läuft, ne?
Genau, weil da konnte ich halt nicht nur meine fußballerischen Qualitäten ausspielen, sondern das mit dem Laufen verbinden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und ich hatte auch, glaube ich, also ich hatte einige Angebote, dann auch später in der Niederrheinliga zu spielen. Aber klar, das reicht dann nicht natürlich, wenn man es nach ganz oben schaffen möchte. Ich glaube, da muss man wirklich es gibt ja sehr, sehr wenig Fälle heutzutage noch, wo man so spät im Alter noch entdeckt wird.
Mhm, stimmt.
Das fängt ja wirklich ganz klein an, dass man halt in einem Verein, in einem großen Verein spielt und dann halt höchstens von den Vereinen hin und her wechselt. Aber ich bin letztendlich super froh, dass ich in der Leichtathletik gelandet bin. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sportart. Ich war auch wirklich überwältigt, weil nach einem Jahr nur Leichtathletik habe ich bereits angefangen, dann halt verschiedene Orte in der Welt zu sehen. Jedes Jahr geht es irgendwo hin. Ich kann es wirklich ganz vielen Leuten nur empfehlen, das zu machen. Ja.
Wir hatten ja hier einen Späteinsteiger mit Robin Gosens, ne, der ja auch gar nicht so weit entfernt von dir her stammt. Der hat auch erst Niederrhein und Westfalenliga gespielt und ist ja dann nach Holland gegangen, ja, und hat halt dort eigentlich nur in Holland gespielt. Der hat ja noch nie in Deutschland irgendwo in einem höheren Verein gespielt, ja, und ist dann ja über Italien direkt in die Nationalmannschaft. Ja, der hat ja noch nie Bundesliga, sowieso nicht, keine zweite, keine dritte Liga in Deutschland gespielt. Der ist halt den Weg über die Niederlande gegangen. Ja, niederländische Connection kommen wir ja später noch zu, ja, weil deine Eltern ja niederländische Staatsbürger eigentlich sind. Ja, ja. Aber dann nimm uns noch mal mit nach dem Anfang in Dortmund, also nach einem turbulenten ersten Jahr.
Genau, dann kam ein nicht so schönes Jahr für mich, weil in Willich damals oder beziehungsweise in Uerdingen hatte ich halt noch nicht so ganz so hohe Trainingsumfänge. Das war dann wirklich einfach nur praktisch das Paket, was man einfach so hatte. Von Natur aus würde ich mal sagen, ein bisschen Training, ein bisschen verfeinert. Und dann lief es schon super, aber den Trainern war auch schon bewusst, der Junge ist ein Rohdiamant, den müssen wir schleifen. Der trainiert wahnsinnig wenig Umfänge noch. Ist ja auch logisch, weil das kannst du ja von heute auf morgen nicht alles machen. Ja. Und dann ging es halt Stück für Stück zur Belastungssteigerung. Und anfangs hat mein Körper das tatsächlich auch nicht mitgemacht. Ich habe wirklich ein Jahr lang dann Probleme gehabt, musste dann auch regelmäßig zur Physiotherapie. Und da hat man dann halt auch gesehen, so schnell geht das alles doch nicht. Und da habe ich es dann halt auch realisieren müssen. Und letztendlich hat man das dann auch mit Physiotherapie, mit Krafttraining, mit Stabi-Training, mit all dem, mit Koordinationssachen. Weil das sind die ganzen Grundlagen, die mir halt natürlich gefehlt haben, wenn man so spät erst anfängt mit der Leichtathletik. Und das hat sich dann im zweiten Jahr bemerkbar gemacht. Dann habe ich es auch wirklich in dem Jahr zum allerersten Mal, also was heißt zum allerersten Mal, also im zweiten Jahr habe ich es dann nicht zu U20 EM geschafft und danach aber in allen anderen weiteren Jahren habe ich es immer geschafft. Also ich war dann bei der U20 EM mit dabei. 2017 habe ich es im Winter dann geschafft, zur Cross-EM zu fahren. Aber natürlich, also ich habe es in der Freiluftsaison halt nicht geschafft, zur U20 Europameisterschaft zu fahren. Und danach lief es aber immer besser und besser und besser und ich konnte meine Bestzeiten steigern, Stück für Stück und genau.
Ja. Wenn du sagst, dieses erste Jahr oder die Belastungssteigerung, die du versucht hast, mit deinem Trainerteam umzusetzen, nach dem ersten Jahr hat zu Verletzungen geführt. Was waren das für Verletzungen? Nur für die Leute zu Hause, die laufen ja auch die meisten, die ganz überwiegende Mehrheit. Was sind so die Klassiker-Sachen? Immer wieder kriegen wir natürlich auch mal Zuschriften, wenn es da Probleme gibt. Was war das bei dir primär?
Primär war es bei mir das sogenannte Läuferknie.
Ah, ja.
Ist ja vielen bekannt. Das hat sehr Probleme bei mir gemacht.
Knie Außenseite, ne? Wo diese Sehne ansetzt. Ne?
Genau, Knie Außenseite. Das Läuferknie hat immer Beschwerden gemacht bei mir. Also ich konnte wirklich kaum trainieren, ohne dass es also in einer Woche da war. Und letztendlich war dann die Lösung, also es kam bei mir vom Becken, also durch den Beckenschiefstand. Auch ein bisschen so dem Fußballspielen geschuldet, weil das ja auch sehr einseitig ist. Und da haben sich halt meine Schwächen, ich sag mal so, meine Stärken, die ich aus dem Fußball dann auch mitbekommen habe, meine Schnelligkeit, meine Schnelligkeitsausdauer, die helfen mir bis heute noch, weil ich wirklich einen wahnsinnigen Vorteil habe gegenüber vielen Läufern. Aber man hat natürlich auch diese Schwachstellen, dieses Einseitige. Man spielt ja halt mit einem stärkeren Fuß halt. Bei mir war es dominant die rechte Seite. Und dann ist ja das linke Bein immer das Standbein. Und dass man das dann halt wieder ausgleicht in einer Sportart, die, wo es halt sehr, sehr wichtig ist, dass man halt eigentlich sehr, sehr gleich auf beiden Seiten ist. Genau. Und dass die Laufbahn halt, das Linksherumlaufen, hat das ja auch nochmal begünstigt. Ja. Mir wurde auch schon von ein paar Ärzten damals gesagt, Junge, wenn es andersrum wäre, hättest du gar keine Probleme.
Da habe ich übrigens schon sehr oft drüber nachgedacht. Ja. Also erstens natürlich, warum man eigentlich linksrum läuft, da gibt es tatsächlich sogar wissenschaftliche Abhandlungen zu. Ja. Und keine klare Antwort, ja, weil ich glaube, in Athen ist andersrum gelaufen worden. Also ursprünglich, im antiken Athen sind die andersrum gelaufen. Okay. Es gibt so Erklärungen, dass unser Herz ja tendenziell eher ein bisschen auf der linken Seite liegt. Ja. Aber das würde jetzt natürlich auch den Straßenverkehr in Großbritannien, Australien oder Japan nicht erklären. Also deshalb, da ist eigentlich nicht so eine richtige Logik
das
drin.
Ist so,
zumal ja Großbritannien eigentlich so das Mutterland für die ganzen Maße und Regeln und so weiter in unserer Sportart unterwegs ist. Ne? Also das stammt ja fast alles aus einem angelsächsischen Regelkatalog. Also deshalb, es ist eigentlich seltsam. Ja? Deshalb bist du wahrscheinlich bei Cross besser zurechtgekommen, weil da geht es manchmal auch andersrum. Ne?
Genau, im Crosslauf, da kam ich zunächst auch sehr gut zurecht. Also aber was mir da halt auch zu schaffen gemacht hat, ist natürlich nochmal länger war. Da braucht man wirklich nochmal Training. Also jetzt mittlerweile bin ich ja in der Erwachsenenklasse bei 10 Kilometern angekommen. Ist ja nochmal die doppelte Strecke von 5000 Metern. Da braucht man schon einiges Training. Philipp ist ja auch schon einige Male deutscher Crossmeister geworden. Und du weißt, wie hart so ein Crosslauf sein kann. Vor allem in der europäischen Klasse. Die Jungs, das geht da...
EM ist... Vor allem, ich finde, also das ist, ich bin gespannt, wie du das siehst, Mo, das ist jetzt ein bisschen kontroverse These, aber ich glaube, Cross-EM, Männerlangstrecke, ist der härteste Laufwettbewerb, was kontinentale Möglichkeiten anbelangt, weil du dort alle Disziplinen zusammen hast, die ja sonst auf der Bahn noch ein bisschen gesplittet sind, ne? Ein paar Rennen 5, ein paar Rennen 10, manche Rennen vielleicht beides, dann hast du aber noch Marathonläufer, die teilweise auch relativ gut Cross laufen können.
Auf jeden Fall.
Die kommen alle bei einer Cross-EM zusammen und deswegen finde ich, ist da oft eigentlich die, also wenn du da vorne dabei bist, dann kannst du dir wirklich was drauf einbilden, weil du eigentlich gegen mehrere andere Disziplingruppen dich noch mit durchzusetzen hast eigentlich.
Definitiv, also vor allem seitdem Jakob Ingebrigtsen oder generell die Ingebrigtsen diesen Lauf, so, also den Crosslauf so populär gemacht haben und die Jungs da auch jedes Jahr versuchen, ihn zu besiegen.
Stimmt.
Also es ist, wie du gesagt hast, von 1500 bis Marathon, die ganzen Jungs versammeln sich da und wer da vorne mitlaufen kann, wie du gesagt hast, mit dem kann man eigentlich auch in der Freiluftsaison meistens rechnen.
Absolut. Ja. Absolut.
Aber nehmt uns nochmal mit, also uns als Flachland nicht so schnell Läufer. Beim Crosslauf werden ja bestimmte Parameter geschult, die man so auf der Bahn nicht schulen kann. Ja, also wechselndes Gelände mit hoher Geschwindigkeit, bergauf, bergrunter laufen, sich sicher auch durchsetzen in einem etwas größeren Feld. Klar, über 10.000 sind schon mal auch ein paar Mann auf der Bahn oder über 5.000, aber ja nicht so viele wie bei einem Crosslauf. Unterschiedliches Gelände, eben keine klare Auftrittsfläche für die Füße. Ja, was macht das in der Vorbereitung und was macht das halt auch in einem Wettkampf mit euch, mit dem Körper und was hilft euch das dann nachher für eine Bahn oder für eine Straße?
Soll ich anfangen?
Fang du gerne an. Ich meine, ich bin schon Sportrentner, reden wir lieber erst mit den Leuten, die noch aktiv dabei sind.
Also ich finde, der Crosslauf härtet einen ab. Definitiv. Das ist halt dieses unrunde Laufen, wie du es gerade erwähnt hast. Auf der Bahn ist alles gleichmäßig, auf der Straße ist alles gleichmäßig. Es ist sehr, sehr absehbar, was passieren wird. Und im Crosslauf ist es wirklich so, durch die ganzen engen Kurven, man muss auch manchmal stehen, also ein bisschen abbremsen, dann wieder beschleunigen. Das sind praktisch, das ist eine Wettkampfvorbereitung für den Sommer, wie man den gar nicht so, wie man es sonst gar nicht trainieren kann. Durch dieses wechselnde Gelände, durch diese Wechselwirkungen, Bremsen, enge Kurven, wieder lang gerade laufen, dann Hügel. Das kann man sonst gar nicht im Training simulieren. Und natürlich spielt der Untergrund auch eine Rolle. Wenn es jetzt sehr, sehr viel regnet, dann ist es auch nochmal schwerer, die Beine hochzubekommen. Also ist wahnsinnig Kraftausdauer belastend. Und all diese Faktoren helfen einem dann halt für den Sommer bzw. für die Hallensaison ja nochmal Wettkampfhärte zu sammeln. Und klar ist es auch so, dass man halt viele Wettkampfblöcke hat und wenn man den ganzen Winter lang nichts an Wettkämpfen macht, dass man dann halt auch etwas raus ist aus dem Wettkampfgeschehen. Und da sind so Crossläufe eigentlich, wenn man sie mitnehmen kann, das Beste, was man machen kann zu dem Zeitpunkt. Genau.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Es ist, finde ich, in einer Phase, wo sonst wenig Alternativen sind. Gut, als Straßenläufer klammere ich das ein bisschen aus. Wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, ja, durch die spanischen Rennen, dass du in dieser Zeit zwischen Ende November und auch Februar gibt es inzwischen auch durchaus Rennen, 10 Kilometer Valencia Marathon, Sevilla. Also, da gibt es ein paar Optionen, aber es ist trotzdem einfach ein beliebtes Etappenziel, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es halt wirklich diese Phase eigentlich ist zwischen den Saisons. Und Mo hat es gesagt, es ist brutal, es stärkt brutal die mentalen Fähigkeiten, weil eins ist klar, wenn du im Dezember, wo auch immer das ist, ja, manchmal ist es in südlichen Gefilden, oft genug ist es aber auch in Gefilden, wo es im September richtig eklig sein kann. Also das du stimmt. musst an dem Tag schon richtig Bock haben, dir weh zu tun. Das ist schon mal Punkt eins, ja, weil du weißt, es wird im Zweifelsfall schweinekalt sein, es wird dreckig sein, es wird matschig sein, ekelhaft einfach und es wird halt auch richtig heftig sein, weil die Konkurrenz brutal stark ist. Und du hast es sehr gut ausgedrückt. Es ist halt genau nicht das, wie es im Sommer im besten Falle vielleicht unter annähernd Laborbedingungen oder im Frühjahr auf der Straße ist, dass du halt da irgendwie rollen kannst, ne? Sondern es ist immer der Kurs so auch abgesteckt, dass es schwer ist, einen Rhythmus zu finden durch die vielen Kurven, durch die Schikanen. Man muss relativ schnell schon loslaufen. Du kannst es dir nicht wie jetzt bei einem, ich sag mal, den längeren Rennen, wie bei einem Marathon, die ersten 10, 15, 20 Kilometer, da darfst du gar nichts merken. Beim Crosslauf 10 Kilometer Männer, da ist Startschuss und dann ist Feuer frei, weil wenn du nicht vorne dabei bist am Anfang und einigermaßen eine gute Position dir da sichern kannst, tust du dich schwer, im weiteren Rennverlauf noch sehr weit nach vorn zu kommen, weil einfach der Kurs dann auch irgendwann zu eng ist oft. Und ich fand es immer brutal gut für den Kopf, muss ich sagen, weil wenn du dich da durchgebissen hast, dann weißt du auch, dass das, was jetzt dann irgendwann kommt, vielleicht auch Halle oder dann eben im Frühjahr Straßenläufe, tendenziell doch ein bisschen einfacher wieder ist. Und ich fand bei Crosslaufen aber auch noch schön, dass es auch den Teamaspekt hat. Nicht immer, aber inzwischen haben wir wieder genügend deutsche Männer, auch starke Männer, sodass man da auch in einer geschlossenen Mannschaft, Mannschaftsstärke da irgendwie teilnehmen kann. Und dann haut man sich auch nochmal ein bisschen mehr rein. Selbst wenn du einen scheiß Tag hast, das gibt's ja auch mal, und dann macht ja, halt Cross noch weniger Spaß als ohnehin, dann ist es halt wirklich so, dass man dann sich halt einfach nochmal mehr zusammenreißt, weil du weißt, jeder Punkt, also jede Platzierung ist meistens Punktaddition, ist einfach entscheidend und dann versucht man halt auch da niemanden mehr vorbeizulassen. Und ich erinnere mich da gerne an, also bei mir liegt das schon sehr lange zurück, mein letzte Cross-EM, aber es war damals in Belgrad, es war schweinekalt, also Minusgrade kam mir insofern entgegen, weil der Boden dadurch gefroren war. Ich war jetzt nie der Fan von ganz tiefem Geläuf und Matsch und Regen und so. Für mich war das ganz gut, aber ja, du hast auch den restlichen Abend noch was davon gehabt, weil deine Lunge war danach einfach komplett destroyed einfach. Aber ich glaube, das ist wirklich für die Charakter, also sehr charakterbildend für die Saisonvorbereitung. Also ich habe das immer... Und auch viele meiner vergangenen Trainer, egal ob aus Sindelfinger-Zeiten oder auch so jemand wie Frank Zimmermann, der ursprünglich in Berlin früher mal schon 27,40 gerannt ist, auch Franke war da immer ein großer Verfechter davon, das in die Saisonvorbereitung mit einzubauen.
Ja, und was auch nochmal vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass man halt weg von diesen Zeiten kommt. Also es geht beim Crosslauf nicht, es geht nicht um eine bestimmte Zeit, ja, sondern es geht wirklich darum, man kann es auch nicht vergleichen miteinander. Jeder Crosslauf ist total anders. Also wenn man jetzt auf der Strecke läuft, die Zeit, auch wenn das die gleiche Strecke wäre, kannst du nicht vergleichen mit der anderen Strecke. Und das schult, finde ich, nochmal das Wettkampfgeschehen. Also es geht wirklich nur Mann gegen Mann. In einem anderen Geläufe, also in einem anderen Terrain. Ja. Und das hilft den Athleten teilweise auch, weil man dann halt dann an den Start geht und nicht auf eine Zeit gucken muss. Es geht einfach nicht um die Zeit. Davon kann man sich da nichts kaufen. Es geht dann wirklich nur um die Platzierung. Du kannst langsam laufen, du kannst schnell laufen, aber am Ende guckt jeder nur auf die Platzierung, weil man es, wie gesagt, nicht miteinander vergleichen kann.
Ja. Ja. Mal für unsere Community, ihr überlegt jetzt, kann ich überhaupt an einem Crosslauf teilnehmen? Ja, es gibt halt auch normale Crossläufe, an denen man teilnehmen kann. Es müssen nicht nur die Europameisterschaften sein oder die deutschen Meisterschaften. Aber ich weiß, Philipp, du machst das ja auch gerne. Im Prinzip ist ja ein freies Fahrtspiel im Wald nicht so weit davon entfernt. Ja, das ist halt ein sehr, sehr gutes Trainingsmittel. Ich weiß, ihr schafft es wahrscheinlich alle nicht, aber versucht mal die Uhr auszumachen und vielleicht einfach mal nach Gefühl zu laufen. Mhm. Ja. Machst du solche Sachen, Mo, auch im Training als systematische Vorbereitung in bestimmten Phasen? Also freies Fahrtspiel, mal nicht auf die Uhr gucken?
Ehrlicherweise sehr selten. Also wenn ich sowas mache, mache ich das halt zu Beginn der Saison, weil es dann natürlich bei uns einfach viel mehr ausgesteuert wird, das Training. Also wir arbeiten mit Laktat, wir arbeiten mit der Herzfrequenz. Wenn ich natürlich zu Beginn der Saison sage, okay, jetzt möchte ich einfach mal wirklich nach Gefühl laufen, dann kann ich die Uhr weglassen, dann kann ich den Herzfrequenzgurt weglassen und einfach nach Gefühl laufen. Tatsächlich mache ich es nicht, aber was hilft ist, also ich bin ein Läufer, der mittlerweile nur noch so läuft im Training, dass ich halt kurz vor der Grenze bin. Also ich versuche halt sehr, sehr konstant im Training zu bleiben. Das waren Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dass ich halt super gut trainiert habe immer, aber dann immer ein Fahrrad vor mir war, das mich gepusht hat und dadurch immer an meine Grenzen gegangen bin. Und ich finde, was hilft, also wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man die Uhr einfach weglässt, dann wird man halt auch nicht sich zwingen müssen, ein bestimmtes Tempo zu laufen, sondern dass man halt einfach nur nach Gefühl läuft und sagt, das geben die Beine gerade her, ohne dass ich pushen muss. Und also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das mache ich halt auch mittlerweile, ob ich eine Laufuhr habe oder nicht. Also das mache ich auf jeden Fall auch so. Ja.
Auch ein guter Punkt, weil das habe ich über, ich würde sagen, große Teile meiner Karriere vielleicht auch falsch gemacht, mit dem Mindset in Trainings zu gehen, gerade bei Tempoeinheiten oder irgendwie ja den wichtigen Einheiten in der Woche, dass du gesagt hast, okay, da musst du komplett fertig sein danach, da musst du im Training schauen, wo deine Grenzen liegen. Und es hat lange gedauert, das so ein bisschen für sich selber zu finden. Es ist eine Sache, wenn ein Coach, ein Trainer, vielleicht auch ein Bundestrainer, wie auch immer, sagt, hey, das war zu schnell, das war dies, das, dann denkst du dir auch, ja, für mich ist es gut, weil ich weiß, das macht mich hart oder so, aber tatsächlich bist du da offensichtlich in dem Alter schon sehr viel weiter. Es ist besser gewesen und ich habe bessere Erfahrungen gemacht, sowohl was die Formentwicklung anbelangt, aber auch natürlich was Verletzungsrisiko minimiert hat, einfach zu sagen, es gibt Training und es gibt Wettkampf. Und Training, egal ob es auch ein Tempotag ist, ja, es gibt im Jahr vielleicht auch 3 Tage, da musst du wirklich mal auch in der kurz vorm Saisonpunkt, whatever, da musst du auch mal, okay, bei 2-3 Einheiten wirklich ans Limit gehen, aber ansonsten ist es so, mit 97% aus so einer Trainingseinheit rauszugehen, das ist dann trotzdem natürlich anstrengend und überhaupt, je nachdem, wie umfangreich das Programm auch ist, aber das Gefühl zu haben, es wäre noch ein bisschen schneller gegangen oder ich hätte vielleicht noch ein 400er mehr machen können, wenn es drauf angekommen wäre, ist so viel besser. Du erholst dich besser, es ist so, die Gefahr für Übertraining ist sehr viel geringer und diese 3% oder 2%, die du dir da lässt, die sind halt für den Wettkampftag reserviert. Das ist wirklich ein Learning, was ich für meine Zeit, glaube ich, einfach auch irgendwann zu spät realisiert habe. Weil diese Erkenntnis muss man ja selber haben. Das ist eine Sache, wenn es dir die anderen von außen sagen, aber du musst das ja selber realisieren, dass es dir besser tut. So.
Definitiv, definitiv. Also ich werde auch oftmals von Hobbyläufern gefragt, wenn ich mal im Fitnessstudio bin. Spreche mich immer mal wieder, zum Beispiel vor 2 Tagen hat mich ein alter Schulbekannter, den habe ich hier dann im Gym getroffen. Und er hat mich gefragt, ja, ich möchte die 10 Kilometer in 40 Minuten laufen. Ich habe jetzt aber nur noch eine Woche Zeit dafür. so 40, okay. Minuten sind gar nicht mal so langsam. Und,
nee, das ist ganz schön schnell.
Ja. Ich weiß, ja, also wenn du es nicht regelmäßig machst, dann ist es gar nicht mal so leicht. Und dann habe ich ihm auch erklärt, dass es so nicht läuft und dass ich mir natürlich auch nicht sagen kann, ich morgen möchte mal 12:30 laufen in einer Woche. Das geht nicht und ich trainiere jeden Tag. Und was ich den Hobbyläufern empfehlen kann oder wenn man gerade anfängt mit dem Laufen, ist wirklich sich Trainingsziele zu setzen. Also ich würde da gar nicht so auf die Wettkampfziele achten, sondern es geht eher um die Trainingsziele. Ich glaube, wenn man sich ein Training als Ziel setzt, was man auch wirklich Wochen halten lang kann. Ich glaube, das ist wie mit allen anderen Dingen im Leben, es geht um Konstanz. Und wenn man sich sagt, okay, ich möchte jetzt 40 Minuten laufen, jetzt trainiere ich mal 2-3 Wochen super hart, jeden Tag, schießt man sich eigentlich ins eigene Bein. Das habe ich ihm halt auch gesagt. Ich habe gesagt, wenn du jetzt richtig drauf drückst, wirst du wahrscheinlich noch schlechter laufen, als wenn du gar nicht trainieren würdest. Und er hat es dann auch natürlich verstanden, weil er ist ja auch sehr ambitionierter Kraftsportler gewesen. Und ich habe ihm ja auch erzählt, ja guck mal, die Muskeln, die du jetzt angebaut hast, die hast du ja auch nicht von heute auf morgen bekommen. Wir sind halt natürlich alle ein bisschen zügig, vor allem wenn man irgendwas Neues machen möchte. Aber ich habe ihm halt gesagt, das beste Training, was er machen kann, ist halt zum Beispiel, wenn du 10 Kilometer in 40 Minuten laufen willst, versuch doch erstmal Tausender als Intervalle in dem Tempo zu laufen. Dann wirst du auch schon ein Gefühl dafür bekommen, kann ich das überhaupt im Wettkampf laufen oder nicht? Und das war halt so ein Tipp für mich. Also wenn du 40 Minuten laufen möchtest auf 10 Kilometer, probier doch mal 10 mal 1000 in 4 Minuten, bevor du dich an die 40 Minuten ranwagst.
Fang vielleicht mal mit 5 mal 1000 in 4 Minuten an. Das ist nämlich schon auch schnell genug.
Also er war sehr, sehr ambitioniert, aber er wird sich auch nochmal bei mir melden, ob das mit der 40-Minuten-Marke geklappt hat, weil er wird es tatsächlich jetzt probieren wollen. Ich glaube, es wird nichts werden.
Ich glaube, es wird eine interessante Erfahrung.
Ja, es wird eine interessante Erfahrung für ihn werden, glaube ich auch. Genau, ich finde, umso weniger, umso besser. Man sollte wirklich darauf achten, dass man es halten kann. Also er hat sich auch vorgenommen, jetzt regelmäßiger laufen zu gehen. Und ich habe gesagt, guck mal, du bist doch schon so sportlich, geh doch erstmal einmal pro Woche laufen und versuch das ein paar Wochen zu halten. Dadurch wirst du viel, viel fitter werden, als wenn du dir jetzt 2-3 Mal am Anfang vornimmst und das dann halt langsam wieder abfällt und du am Ende bei gar keinem Mal landest.
Ja, absolut.
Sag mal, du hast es eben kurz angesprochen, große Familie, da gehört ja noch ein Bruder dazu, da kommen wir jetzt gleich zu, und 4 Schwestern, wenn ich das richtig weiß.
Genau,
Aber dein Bruder ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob der Fußball gespielt hat, aber auf jeden Fall ist er auch ein talentierter Läufer, ja? Wie viel macht denn ihr zusammen und gibt es das Pushen unter Brothers noch oder wie läuft das zwischen euch?
Also in der Vergangenheit haben wir wirklich sehr, sehr viel zusammen trainiert. Yasin hat versucht, viel mit mir mitzumachen, hat jetzt aber langsam eingesehen, beziehungsweise...
dass du ja, der einsehen. Große Bruder bist.
Ja, genau. Also was das Talent angeht, definitiv ist da. Yasin ist auch 2021, als ich U23 Europameister geworden bin, U20 Vize-Europameister Krass. Geworden. Also praktisch ein Jahr, also praktisch eine ganze Altersklasse vor mir hat er seine erste internationale Medaille gewonnen. Das Talent ist auf jeden Fall da. Trotzdem sieht man, dass er einen anderen Weg einschlagen muss, beziehungsweise einfach, wenn man uns auch näher kennt, sieht man, dass wir vom Läufer, also auch vom Laufen her komplett unterschiedlich sind. Und das, was mir gut tut im Training, tut ihm nicht so gut, weil er hat genau die Schwachstellen, die ich habe, sind seine Stärken. Wenn er dann das Training so machen würde, wie ich es mache, würde es ihm nicht viel bringen. Also er stärkt seine Stärken, aber die Schwachstellen bleiben dann halt etwas liegen. Und wir haben das dann für uns beide so eingesehen, dass wir gesagt haben, ja, wir trainieren wahnsinnig zusammen, gerne zusammen, müssen jetzt aber mal ein bisschen zurücktreten und dafür sorgen, dass Yasin und ich uns in den Schwachstellenbereichen verbessern, dass wir dann am Ende, also ich glaube, in ein paar Jahren wird das so sein, dass wir dann wieder zueinander finden im Training. Aber nach wie vor hilft es halt einfach, weil mein Bruder macht das ja genauso wie ich. Wir trainieren jeden Tag, wir pushen uns. Wenn der eine mal ein bisschen weniger motiviert ist, ist der andere da und supportet ihn. Wir waren jetzt wieder auch zusammen im Trainingslager. Dieses Jahr war ein besonderes Jahr, weil in den Vorbereitungen am Anfang war er nicht mit dabei. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt, weil ich mache es wirklich wahnsinnig gerne. Der beste Zimmerpartner, den man haben kann, ist der eigene Bruder, finde ich. Aber er hat halt sein Abitur dieses Jahr gemacht und das geht dann natürlich vor. Und umso froher bin ich jetzt, dass er wieder mit dabei ist und wir alles zusammen machen können. Genau.
Ja, das ist ja auch schon eine coole Nummer, ne? Wenn man auf so einem Niveau noch mit seinem Bruder unterwegs sein kann, ja, und der nicht die Stoppuhr hält oder mit dem Fahrrad vorne wegfährt oder sowas. Ja.
Genau, genau. Und wenn, klar gibt es auch die ein oder andere Einheit, die man auch mal zusammen machen kann. So sieht es jetzt nicht, also so ist es jetzt natürlich nicht, aber ich meine halt, das Gesamtpaket des Trainings ist eher ein bisschen, muss schon individueller sein, damit Yassin sich auch natürlich auch weiterentwickeln kann. Das wäre natürlich schade, wenn Yassin sich für mich aufopfern würde oder ich mich für Yassin aufopfern muss, weil er ist ja auch super talentiert und er geht seinen Weg, da bin ich mir ganz sicher, ja.
Jetzt muss man ja sagen, du hast ja ein paar persönliche Bestzeiten, wir haben es eingangs schon in deiner Kurzvorstellung sozusagen ja schon erwähnt, ich meine, du bist 24 Jahre alt und du hast Bestzeiten, also allen voran natürlich diese brutale 5000 Meter Bestzeit, die dich jetzt schon in deinem für Läufer noch sehr jungen Alter zum zweitschnellsten deutschen 5000 Meter Läufer der Geschichte macht mit 13:03 vom letzten Jahr. Du bist jetzt am Wochenende Seasonal Best auch gelaufen. Das war in Luxemburg, in Schifflange, genau, auch genau. 13:15, also auch eine Zeit, die natürlich stark ist. Du hast vor allem natürlich untenrum auch einen krassen Speed, also 3:35, das ist das so, wie die Leute früher natürlich auch so ein Dieter Baumann etc. Unsere Distanzleistungen mitgebracht haben. Also da ist dir natürlich ja auch noch deutlich mehr zuzutrauen. Und klar, wenn man natürlich ein bisschen vorausschaut, auch deine 10.000 Meter Bestzeit ist aus dem letzten Jahr mit 28:13. Da werden es die Experten, die hier zu Hause sitzen und so ein bisschen hochrechnen und kalkulieren, natürlich sagen oder sehr schnell feststellen, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ganz im Gegenteil, die 10 sind einfach noch nicht dein Fokus aktuell gewesen und ist aber sicherlich für die Zukunft ja auch ein Ding, wo du wahrscheinlich durchaus das irgendwann in Erwägung ziehst, vielleicht noch mehr Fokus drauf zu legen. Ich meine, wie gesagt, unter 13 Minuten bestimmt ein Riesenziel, dann ist der deutsche Rekord auch nicht mehr weit weg, aber auch mit so einer Zeit weiß man ja, dass eine 27, ich weiß gar nicht genau, wo liegen wir, 27, 22, ja auch nicht unmöglich sein sollte.
Definitiv. Ich bin tatsächlich letztes Jahr mal im Training eine 27:30 gelaufen.
Im Training? Wie darf man sich das vorstellen? Das ist ja
Ich hätte erstmal die Frage, warum?
Muss ich mir direkt aufschreiben hier.
Genau. Wir haben, das war dann natürlich auch ein bisschen unter Laborbedingungen auf dem Laufband.
Okay. Okay.
Genau, also ich bin früher sehr, sehr schnell im Training gelaufen. Mhm. Und hätte mir das ein oder mal, also das ist auch der Grund gewesen, wieso ich mich dann letztendlich auch dafür entschieden habe, einen anderen Weg einzuschlagen, weil ich immer schneller trainiert habe, immer schneller auch trainieren wollte, das dann auch schwierig war, mich zu überzeugen, beziehungsweise das dann auch von den anderen auch gut gefunden wurde und ich dann am Ende des Tages bei den Weltmeisterschaften stand, beziehungsweise bei den Europameisterschaften war und der Tank einfach leer war. Ich bin sehr, sehr gut darin, mich zu quälen und ich kann das auch über einen ganz langen Zeitraum im Training machen, habe aber dann gemerkt, dass es mir nichts bringt. Mhm. Also ich kann mir davon nichts kaufen, wenn ich im Training schnell laufe, es sieht keiner, es ist keine Bestleistung, die eingetragen wird und letztendlich musste ich das ja auf die schmerzhafte Art feststellen müssen. Und darum hat es mir auch wahnsinnig gut getan, tatsächlich in die Gruppe von Tim Morillo zu wechseln, weil das Konzept da komplett anders ist. Dazu können wir auch später nochmal kommen, also wieso es dann am Ende nicht ganz so lief. Aber was die Jungs mir mitgegeben haben und was er Trainer mir mitgegeben hat, ist, dass man halt, das, wie du schon gesagt hast, dass Training und Wettkampf zwei verschiedene Welten sind. Also das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und wenn man die auseinanderhalten kann, und dann kann man wirklich richtig gut werden. Beziehungsweise jetzt, auch, ja.
Ja, nochmal bitte zurück zu diesem kleinen Trainingslauf über 10 Kilometer auf dem Laufband. Das klingt ein bisschen nach Flo Neuschwander.
Das macht es auch nicht besser, ehrlich gesagt. Weil ich meine, es ist einfach so von Moser entschuldigen, ja, aber es war auf dem Laufband. Also ob das jetzt irgendwie die Sache leichter macht. Überleg mal, du würdest 27:30 auf einem Laufband laufen.
Wo stand das Laufband, das so schnell läuft? Ja, weil da gibt es ja nicht so viele von. Ja.
Genau, genau. Also das Laufband, also wir haben, ich glaube, das sind HP Cosmos in Dortmund.
Ja.
Das ist halt wirklich auch ein Laufband, das für Leistungsdiagnostiken benutzt wird. Das geht bis 40 Kilometer pro Stunde. Da habe ich echt schon Einheiten abgespult. die, ja, die man sich gar nicht so vorstellen kann. Eine unter anderem die 27:30 auf dem Laufband.
Gott, oh Gott.
Und tatsächlich ist es so, dass das Laufbahnlaufen, darüber habe ich mich mit Henrik Ingebrigtsen unterhalten, weil die Ingebrigtsen ja auch in Norwegen nicht so das beste Wetter im Winter haben und sehr, sehr viel auf dem Laufband trainieren. Er hat gesagt, dass es tatsächlich schwieriger ist und das kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Ich glaube, jeder Läufer kennt es, wenn man halt mal im Winter aufs Laufband gezwungen wird. Und es ist ein total anderes Laufgefühl. Ja. Also es fühlt sich verdammt schnell an. Also viel, viel schneller. Also das gleiche Tempo fühlt sich verdammt viel schneller an. Anfangs hat sich das so angefühlt wie ein Sprint für mich. Obwohl es nur 2,45 auf dem Kilometer ist, was natürlich jetzt auch nicht langsam ist. Aber wenn ich die 2,45 draußen auf der Laufbahn
laufe
oder auf der Straße, fühlt sich komplett anders an. Aber und beim Laufband ist es so, dass der Boden unten drunter weggezogen wird. Und teilweise bei mir ist es so, ich habe nicht so eine hohe Schrittfrequenz und dann fällt mir das, daran muss man sich wirklich gewöhnen. Also und dementsprechend war das am Anfangs, ich kann mich auch mal erinnern, 2020 war das Wetter so schlecht draußen, also das war auch mal im Sommer, da war es einfach stürmisch und dann musste ich eine Einheit auf dem Laufband machen. Die habe ich nicht hinbekommen. Also die gleiche Einheit habe ich anfangs nicht auf dem Laufband hinbekommen, weil es sich einfach wie ein Sprint anfühlt. Aber wenn man es dann natürlich trainiert, regelmäßiger macht, dann gewöhnt man sich da dran und dann klappt das auch.
Also erstmal auch vom Kopf her, ja?
Ja.
Du guckst ja immer vor dieselbe Wand.
Das stimmt. Das ist total langweilig.
Hast du so einen Spiegel vor dir gehabt? Also, oder?
Also man konnte halt nach draußen schauen. Ich hatte
das ist
dann
schon
so,
mal ein Vorteil, ja.
Ich hatte halt das Rote Erde-Stadion, das Leichtathletik-Stadion in Dortmund, das konnte ich sehen. Ich konnte das BVB-Stadion von außen sehen, aber...
Dann kriegt man immer so einen gleichen Würgereiz, ja, verstehe ich.
Ja. Nein, aber letztendlich, also viel sieht man dann natürlich auch nicht. Und ich finde... Bei Intervallen ist es nicht so schlimm, wenn man einen Dauerlauf auf dem Laufband macht.
Cool. Kann
das
langweilig
ist
sein.
Langweilig.
Für diese Einheit, wusstest du vorher, was du machen sollst? Oder war das so ein Ding, dein Coach hat gesagt, wir fangen mal mit 2,45 an, mal lang, gucken, wie lange das geht. Wenn es gut ist, ist es 5 Kilometer. Dann hast du bei 5 gedacht, jetzt mache ich 6. Und bei 6 hast du gedacht, ich mache 7. Und irgendwie waren es dann 10. Oder wusstest du vorher, ich muss jetzt hier 2,45, 10 Kilometer auf dem Laufband laufen?
Gute Frage. Also nee, es war dann tatsächlich so, dass ich dahin mich hingearbeitet habe. Also ich habe ja nicht bei 2,45 angefangen, sondern bei 3,00. Dann also und dann immer eigentlich anfangs 15 Kilometer das Tempo. Also ein härterer, langer TDL, sage ich mal, Tempo-Dauerlauf. Und ich bin dann an dem Punkt angekommen, dass ich 15 Kilometer in 2,50 laufen konnte. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt probiere ich mal 2,45. Dann bin ich bei 2,45 gelandet und habe es dann halt einfach über 10 Kilometer. Es war aber an dem Tag verdammt hart. Es war auch wirklich,
das ist ja überraschend.
Das ist halt das Ding, was ich halt vorhin meinte mit Training und Wettkampf. Also ich bin sehr belastungsverträglich. Und letztendlich war es, also wenn ich die 27:30 dann an den, also ich hätte die nicht viel schneller im Wettkampf laufen können, bin ich ganz ehrlich. Ich bin einfach in dem Tag Wettkampf gelaufen im Training und davon kann man sich nicht wirklich was kaufen, das habe ich jetzt auch verstanden. Es wäre viel besser gewesen, hätte ich mir das aufgehoben für einen Wettkampf und wäre es im Wettkampf gelaufen.
Ja.
Vor allem, weil es zu dem Zeitpunkt auch deutscher 10 Kilometer Straßenrekord gewesen wäre. Jetzt ist mittlerweile Amanal bei 27, ich bin mir nicht sicher, 32 oder 3. Also
in dem Dreh.
Da ist er schon angekommen.
Schauen wir kurz nach, ja, aber es ist ein bisschen schneller schon, ja, genau. Ja. Ja. Das ist halt die dynamische Entwicklung in der deutschen Laufszene im Moment, ne? Da geht es halt ab, ne?
Ja, das ist super, also ich finde es super, dass es aktuell so gut ist. Ja.
Ja. Ja, dann hast du den Schritt gemacht nach Belgien, ja, zum Tim in die Trainingsgruppe. Ist ja eine internationale Trainingsgruppe mit Richard, mit ein paar anderen noch, die aber sich grundsätzlich eher in Richtung noch längerer Strecken orientieren oder sogar Straße. Ja, was war da jetzt anders an dem Training? Was glaubst du, hat dir das gegeben? Du hast schon ein paar Sachen ja gesagt, was dein Mindset angeht, aber mal so konkret von der Laufphilosophie und von der Belastung her.
Genau, von der Laufphilosophie habe ich viel mitnehmen können. viel Positives, natürlich auch ein paar negative Sachen, sonst wäre ich in der Trainingsgruppe noch geblieben. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Der Tim, der gibt den Leuten nur ein Training, was man wirklich über ein Jahr lang halten kann. Ist sehr konstant und das habe ich jetzt mittlerweile auch von den Ingebrigtsens gehört. Das Training, was die machen, ist halt einfach über Jahre lang aufgebaut. So Einheiten, wie ich sie mal gemacht habe mit der 27-30, kommen überhaupt nicht vor. Da geht es wirklich nur um Einheiten, die kannst du 365 Tage im Jahr halten. Und das fand ich sehr, sehr positiv, dass der Körper wirklich einfach besser wird, indem man halt einfach gleichmäßig trainiert, konstant bleibt. Das konnte ich daraus mitnehmen. Auf der anderen Seite haben die Jungs, die sind halt total entspannt. Also du machst Einheiten im Training, die sind weiter weg vom Wettkampfgeschehen und trotzdem laufen die im Wettkampf sehr gut. Und das habe ich anfangs auch bei mir sehen müssen. Aber was ich halt ein bisschen vermisst habe, ist, dass meine Stärken ein bisschen liegen geblieben sind, beziehungsweise die Wettkampfplanung, beziehungsweise ja, es hat nicht, also die Philosophien haben überhaupt nicht miteinander zusammengepasst, weil ich finde, ein Marathontraining kann man mit dem Training viel, viel besser vorbereiten als einen schnellen 5000er. Mhm. Und was der Tim wahrscheinlich unterschätzt hat, ist, dass ich wirklich viel, viel schnelle Sachen gemacht habe früher und dass es auch ein bisschen zu schlagartig war. Und was mir letztendlich den ausschlaggebenden Punkt geliefert hat, ist, dass ich im Diamond League-Lauf da in Paris mitgelaufen bin und mir gesagt habe, okay, ich nehme diesen Lauf jetzt mit, das ist eine Chance. Ich möchte einfach, solange es geht, hinterherlaufen können. Und es ging einfach gar nicht. Also ich habe nichts in diese Wettkampf, was wurde angelaufen um die 2,30 auf dem Kilometer? Die habe ich nicht einmal im Training vorher gemacht. Also das Schnellste, was ich im Training gelaufen bin, ist 2,40. Und dann ist es wirklich natürlich schwer, einen 2,30er Kilometer anzulaufen, beziehungsweise mitzugehen. Und da habe ich mir gesagt, also dass das Konzept auf kurze Sicht, beziehungsweise auch auf lange Sicht bei mir nicht funktionieren wird, weil der Tim auch, ja, ein Tono Kirschbaum hat es gesagt, Richie meinte das, glaube ich, auch, ist ein bisschen stur, weil er, also, es ist aber nichts Untypisches, würde ich sagen, dass ein Trainer stur
ist. Der muss ja auch überzeugt sein von seiner Philosophie, ne?
Ja. Genau, also ja. jeder
der
Trainer...
Der hat einen ganzen Stall von solchen wie du, ne?
Ja, genau.
Die alle ihren eigenen Kopf haben.
Genau, also es ist halt einfach nur so, dass es halt, er hat selber gesagt, also bevor wir zusammengearbeitet haben, ja, also ich habe auch echt lange überlegt, mache ich es selber, dann habe ich mich nicht ganz getraut, dann habe ich überlegt, soll ich in die USA gehen? Ich bin ein Familienmensch, will ich möchte ungern in die USA gehen, dann sehe ich halt meine Familie nicht mehr. Yassin hat zu dem Zeitpunkt Abitur gemacht, war halt undenklich für mich. Dann habe ich mich umgeschaut, habe geguckt, so, okay, Belgien ist gar nicht so weit weg von meinen Eltern, sind 2 Stunden. Tim hat echt gute Athleten. Und dann habe ich mich mit ihm mal zusammengesetzt und er hat selber gesagt, Mohammed, wenn es nach 6 Monaten nicht klappt, und das fand ich auch fair von ihm, und er hat es auch selber so gesagt, wenn 6 Monate danach du das Gefühl hast, dass du nicht vorangekommen bist, beziehungsweise dass das Training nicht bei dir passt, dann halte ich dich nicht auf. Das hat er auch so gesagt. Mhm. Ich möchte, dass die Athleten überzeugt sind davon, was ich mache. Ich möchte auch mit Ergebnissen überzeugen, hat er selber gesagt. Und die sind dann ein bisschen ausgeblieben. Er war selber auch enttäuscht, dass dann er nicht so geklappt hat, wie er sich gewünscht hat. Aber es ist, wie es ist. Und ich glaube, ich habe für mich jetzt die richtige Entscheidung getroffen, weil es läuft wieder bei mir. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und ich glaube, darauf kommt es an.
Lass noch mal eine Überlegung. Also du hast konsistenter trainiert, du hast langsamer trainiert, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr langsamen Umfang, als du das vorher gemacht hast, oder nehme ich mal an, dass es so gewesen sein muss eigentlich.
Ja.
Das ist natürlich, wenn man jetzt mal so die reine Lehre nimmt, eine perfekte Basis, um darauf aufzubauen. Vielleicht kam der Lauf in Paris zu früh, weil du noch kein Tempo gemacht hattest. Jetzt hast du ja ein paar Wettkämpfe gemacht. auch Unterdistanz, ne? Bist ja auch eine sehr gute 1500 noch gelaufen, du hast Unterdistanz gemacht, du bist ein paar 5000er gelaufen, bist ein 3000er sehr gut gelaufen. Und jetzt kommt es. Jetzt könnte es natürlich genau passen für eine WM zum Beispiel, oder?
Ja, also ich glaube, wenn ich es in der WM schaffe, dann werde ich halt in der besten Form sein, in der ich jemals war. Also es ist halt jetzt wirklich darauf ausgelegt worden, dass ich halt nicht vorher performe, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, also wo ich gegen Jakob dann in den USA ganz knapp nur verloren habe. Ich habe mich auch mit Jakob Ingebrigtsen danach unterhalten. Wir haben uns in St. Moritz gesehen, wir haben zusammen im selben Gebäude gewohnt. Und er hat mir dann halt auch gesagt, wenn ich mit der Form halt in Eugene an den Start gegangen wäre, hätte es für die vorderen Plätze auch gereicht. Natürlich hat es noch nicht gereicht, um ihn zu besiegen, das hat man ja auch davor schon gesehen. Aber er meinte, die Form hat eigentlich gereicht und die muss man eigentlich auf die Bahn bringen, wenn es drauf ankommt. Letztendlich muss ich aber auch sagen, dass es nicht mein Anspruch ist, einmal im Jahr gut zu laufen, sondern ich möchte halt, es ist schade, wenn man halt diese, also man trainiert so viel, man macht es ja für die Wettkämpfe. Ich finde, Bahnlaufen ist noch nicht wie Marathonlaufen, dass man wirklich sich einen einzigen Tag im Jahr festlegt, wo man halt abliefern möchte, sondern man nimmt gerne Hallensaison mit, man nimmt gerne Wettkämpfe im Sommer mit. Ich finde, dass man das halt steigern sollte, aber man muss nicht das ganze Potenzial auch liegen lassen. Weil letztendlich hat mich diese Situation jetzt auch in die Lage gebracht, in der ich bin. Weil sowohl die schnellen Zeiten waren ja auch zu Anfang der Saison drin. Ich habe weder überpaced, noch unter, also anfangs habe ich unterpaced. Ich habe jetzt aber auch nicht überpaced. Mir war ganz klar, dass ich jetzt nicht voll draufhauen kann. Weil wenn ich es zu einer WM schaffe, dann ist es zu früh. Aber letztendlich kann man sehen, was man halt auch mit Training erreichen kann, wenn man es halt einfach schlau macht. Das sieht man aber auch. Und das ist das, was mir halt auch lediglich in der Trainingsgruppe gefehlt hat, ist, dass wenn man sich international an den anderen auch messen möchte, dass man auch ganz klar sieht, dass die Jungs über das Jahr hin performen. Ja. Das fehlt dann ein bisschen. Also ich finde, man kann nicht nur sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den Höhepunkt, sondern man muss halt über das Jahr hinweg das so aussteuern können, dass man sagen kann, okay, ich mache jetzt mal ein, zwei Wettkämpfe in der Halle, die sind gut. Dann mache ich zwei, drei Wettkämpfe im Sommer, die sind auch gut. Und dann geht man zu einer Weltmeisterschaft hin, weil sonst fehlt einem auch das Selbstbewusstsein. Also wenn ich jetzt natürlich nicht weiß, wo ich stehe und dann bei einer Weltmeisterschaft mitlaufe, dann scheut man sich, weil mittlerweile werden Zeiten auch auf die Bahn gezaubert, von denen habe ich auch extrem Respekt. Also wenn ich dann so sehe, dass 12:40 gelaufen wird und ich dann halt mit irgendeiner Zeit ankomme, die jetzt nicht so gut ist im Verhältnis, dann hat man auch Respekt. Und ich glaube, das ist dann entscheidend dann bei so Weltmeisterschaften, dass man auch nicht zu viel Respekt hat davor, sondern dass man mitlaufen möchte, dass man hungrig ist, aggressiv ist. Und ich finde, mir hilft es dann besonders, wenn ich dann halt vorher mit guten Leistungen überzeugen kann, dann geht man auch ganz anders an den Start.
Auf jeden Fall.
Also du hast ja schon gesagt, dass der Start in deine internationale Karriere ziemlich abrupt war, sagen wir mal. Aber du hast natürlich jetzt mit einem relativ jungen Alter schon eine ziemlich große Erfahrung, was internationale Wettkämpfe angeht. Ne? Du warst ja, nicht vergessen, Olympischen Spielen, du warst bei Europameisterschaften, du warst bei Weltmeisterschaften. Jetzt mal, das ist jetzt nur draußen, ja, plus das, was halt noch an anderen Dingen dazukommt in Cross und Halle und so weiter. Und das ist ja schon ein großes Repertoire für einen relativ jungen Läufer. Ja?
Genau,
ja. Und ich bin ja totaler Egoist. Ja? Das heißt, ich möchte immer, dass du bei den Rennen geil läufst, die wir übertragen. Ne? Sagen wir mal so, bei den deutschen Meisterschaften, das hatten wir ja letzte Woche mit Aaron Bienenfeld schon ganz kurz, ja, habt ihr uns zumindest einen extrem entertaining 5000-Meter-Lauf geliefert, ja, an dem du nicht ganz unbeteiligt warst, sage ich mal. Ja, kannst du gleich nochmal aus deiner Sicht schildern. Das nächste, was ich jetzt auf dem Schirm habe, ja, also als Egoist jetzt, ist der 26. August. Da sind die Vorläufe über 5000 Meter. Mir würde es reichen, wenn du da gut läufst.
Ich kann es natürlich, extrem nachvollziehen. Die Weltmeisterschaften bzw. die internationalen Höhepunkte, da muss man abliefern.
Da wird abgerechnet.
Da wird abgerechnet. Aber ich bin, wie du auch schon gesagt hast, auch ein ganz junger Läufer. Und in den vergangenen Jahren war es halt einfach so, dass eine Teilnahme schon alles aus mir rausgeholt hat, also was ich zu dem Zeitpunkt abliefern konnte. Ja. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel an das Olympia-Jahr erinnere, das erste Jahr mit dem World Ranking, da bin ich in 10 Tagen 3x5000 Meter gelaufen. Und der Schnitt war 13,25. Also gar nicht mal so schlecht. Das sind, von der Konstant her bin ich einer der konstantesten Läufer. Aber natürlich, wenn man immer platt da ankommt, dann kann man nicht mehr mit abrechnen.
Ja, sag ich mal. Ja.
Und das war halt in der Vergangenheit so. Und ich habe letztes Jahr gedacht, ach Mensch, jetzt ist das Jahr, du bist 13,03 gelaufen, du bist so viel schneller als die Norm gelaufen, jetzt kannst du halt, jetzt ist eine Finalteilnahme möglich. Weil bevor es im Finale um etwas geht, muss man erstmal ins Finale kommen. Und dann war es halt für mich so, dass ich gedacht habe, oh. Und dann kam aber dieser Aspekt, oh, du hast Jakob Ingebrigtsen fast geschlagen. Jetzt musst du noch mal mehr im Training abliefern, dann schaffst du das. Und das war halt der Fehler, der mir letztes Jahr auch das Genick sozusagen gebrochen hat, weil es ist viel, viel Erfahrung. Auch Pierre musste viel, also damals zu dem Zeitpunkt mein alter Trainer, der hatte ja noch nie einen Läufer, der auf dem Level ist, wo er sagen könnte, Junge, das reicht jetzt vollkommen aus, also du brauchst jetzt nur noch das Niveau zu halten, muss gar nichts Besonderes machen, sondern man arbeitet dann natürlich auch mit Leuten zusammen. Es gab ja noch nicht so viele, die auf diesem Level gelaufen sind. Und auch ein Trainer, man sieht es ja auch vielleicht jetzt bei Robert, das hat auch nicht ganz gepasst. Also der ist super schnell gelaufen am Anfang der Saison, ist jetzt leider verletzt, super schade. Aber man sieht halt,
Robert, dass auch Faken, viele Jünger, 500 Meter
Robert, genau, ja. Robert Faken, also super stark, wie sich generell die gesamte Läuferszene in Deutschland gerade entwickelt. Das ist einfach nur geil zum Anschauen. Aber man sieht halt, die Zeit zu laufen ist der erste Schritt. Und dann aber das Gesamte irgendwie auszusteuern, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Und das haben noch nicht viele hinbekommen. Also wenn wir jetzt ehrlich sind, das hat vielleicht eine Konstanze hinbekommen bis jetzt und eine Gesa Krause im Laufbereich. Mhm. Also in den letzten Jahren. Natürlich vor ein paar Jahren, also 20, 30 Jahren sah es nochmal ganz anders aus. Aber da geht's, also wir haben jetzt vielleicht Anschluss gewonnen in der internationalen Spitze. Wir laufen gut. Und jetzt gilt's für uns, dann auch gut zu laufen, wenn es drauf ankommt. Und das ist gar nicht mal so leicht. Weil viele auch ja schon viel vorher investieren, um so schnell zu laufen. Und da geht es jetzt einfach hin, konstanter zu werden.
Das ist ein sehr spannender Gedanke und auch ein guter Ansatz. Das ist natürlich auch tatsächlich Qualifizierung der Trainer. Ne? Also auch die müssen diese Entwicklung ja mitgehen und die Erfahrungen machen. Weil das, du hast es richtig gesagt, es ist halt auf anderen Leistungsniveaus immer ein großer Unterschied, nicht ein kleiner Unterschied, sondern ein großer Unterschied. Ja, das ist einfach so. Ja, ja. Wo geht es dann hin? Was ist dann der nächste Schritt, den man überhaupt noch gehen kann? Ja, kann man noch einen Umfang erhöhen? Ja, kann man Intensitäten erhöhen? Ja, kann man Double Impacts an einem Tag machen und so weiter und so weiter? Das sind dann halt alles die Fragen, die kommen. Kannst du das als individueller Athlet, ja, als individuelle Läuferin oder Läufer überhaupt regenerieren? Ja. So dass du auch den Rest der Woche, des Monats, des Jahres noch qualitativ weiter trainieren kannst. Ne?
Genau. Und das ist halt wirklich extrem spannend. Und ich glaube, das kann man nur mit Erfahrung. So, das geht nicht anders. Entweder du hast Glück und du hast einen Trainer. Also, wenn ich jetzt irgendwie in die USA gewechselt wäre, dann wäre ich natürlich bei einem Trainer, der schon mal einen Olympiateilnehmer hatte. Oder einen, der schon mal in der Top 10 in der Welt war. Vielleicht auch 2, 3. Und das ist das Ding. Also ich finde, wir haben keine schlechten Trainer in Deutschland. Also ich bin der Letzte, der sagen würde, wir haben schlechte Trainer in Deutschland. Aber wir haben nicht so erfahrene Trainer in Deutschland, würde ich sagen. Es gibt nicht viele, die auf dem Level sind. Also ein Tono Kirschbaum ist einer der erfahrensten Trainer in Deutschland. Und dann wird es aber auch schon dünn hinten. Also dahinter.
Der ist aber schon pensioniert.
Ja. Das meine ich halt. Also soweit ich es mit...
Das ist genau, was Mo anspricht. Also es ist so, die Trainerdichte in Deutschland wird geringer, auch aus total nachvollziehbaren Gründen. Der Trainerjob ist jetzt leider in Deutschland auch nicht mehr sonderlich hoch angesehen, geschweige denn irgendwie gut bezahlt. Also ich meine, die Trainerdecke in Deutschland, das ist wahrscheinlich für andere Sportarten genauso wie für die Leichtathletik und den Laufbereich, aber die wird einfach dünner. viele gute, erfahrene Trainer, die sterben quasi aus, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen Sinne. Ja, Tono auch inzwischen in Rente, also die arbeiten nicht mehr aktiv in der Szene sozusagen mit. Es kommt nicht viel Neues nach und die nachkommen, ja, hat Mo schon gesagt, die haben halt auch noch nicht, und das ist gar kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung, die Erfahrungswerte, Weltklasse-Athleten zu trainieren, woher sollen sie es auch haben, aber das ist natürlich das Problem, dass wenn dann wir noch ein paar wenige Talente haben, und es werden ja aktuell gerade wieder zum Glück auch mehr, vor allem im Laufbereich, freut mich das natürlich zu sehen und zu verfolgen, aber was haben die für Anlaufstellen, wo sollen die hingehen und sich coachen lassen, um auf dem Level, wo sie jetzt sind, sich auf das nächste Level zu entwickeln. Du hast schon gesagt, das eine ist, sich zeitlich in einen Bereich zu entwickeln, sodass man hoffentlich zukünftig mit noch volleren Energiespeichern zum Saisonhöhepunkt kommt, also dass der Quali-Prozess im besten Falle eher so im Saisonaufbau erfolgt, ohne dass man da schon zu viel investieren muss. Aber man hat halt auch nur eine Karriere und dementsprechend will man natürlich für sich auch da das Bestmögliche in dieser Zeit, die einem da bleibt, rausholen und möglichst optimal gecoacht werden. In dem Fall hast du es ja in deine eigenen Hände genommen, aber sicherlich auch aus der Erfahrung raus, dass es für dich jetzt hier in Deutschland, / Europa, wenn wir jetzt Tim Morillon mit dazu nehmen, derzeit jetzt nicht die optimale Lösung gibt sozusagen.
Das stimmt. Also ja, es ist leider so. Was ich auch nochmal sagen kann, ist halt, dass es gibt ja auch jetzt zum Beispiel Thomas Dreißigacker, auch ehemaliger leitender Bundestrainer im Laufbereich, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, weil er halt auch noch ein sehr junger Trainer ist, zu der Zeit, wo er halt noch beim DLV eingestellt war. Der ist jetzt mittlerweile beim On-Running-Team in Europa und leitet halt eine Trainingsgruppe mit internationalen Athleten wie Robert, einem George Mills, ist jetzt vielleicht den nicht vielen bekannt, aber die haben jetzt auch innerhalb Europas jetzt ein Laufteam gegründet, wo Leute alle in meinem Alter um den Dreh, also da ist Robert schon, glaube ich, einer der Ältesten mit Jahrgang 97, wo einfach viele Talente von verschiedenen Nationen zusammenkommen, zusammen trainieren, voneinander profitieren, und das Ergebnis lässt sich jetzt auch sehen. Also Robert mit seiner 3,32 ist nicht der schnellste in der Trainingsgruppe, sondern da gibt es dann noch Leute, die eine 3,31 jetzt gelaufen sind. Und da wird jetzt Thomas wird sich jetzt in der nächsten Zeit zu einer der besten Trainer weltweit entwickeln. Also mit zu den Top-Athleten, Top-Trainern, weil er extrem viel Erfahrung sammelt. Also er hat so viele Top-Athleten jetzt, einige fahren zur Weltmeisterschaft, einige fahren nicht zur Weltmeisterschaft. Er wird jetzt jedes Jahr noch mehr Erfahrung sammeln, und das ist halt das, was so ein bisschen fehlt in Deutschland. Aber es liegt nicht an dem Wissen der Trainer. Das würde ich nicht in Frage stellen.
Auf gar keinen Fall. Was ein bisschen schade ist, ist, dass Thomas ja auch den Weg weg dann vom Deutschen Leichtathletikverband gewählt hat oder wählen musste, wie auch immer. Um so eine Trainingsgruppe zu verwirklichen, weil halt ein paar formale Bedingungen halt verhindert haben, dass ein Bundestrainer internationale Athleten trainiert. Ja, das ist halt so nicht unbedingt möglich in Deutschland. Das ist schade, aber international geht der Weg natürlich dahin. Ja, wir haben ja, Philipp, du bist beim SCT, das ist ja logischerweise sehr stark von Adidas beeinflusst. Constanze Klosterhalfen ist jetzt bei Puma, bei ihrem Ausrüster. Es gibt verschiedene Nike-Teams, es gibt das On-Team, sowohl Europa als auch also US-basiert, international und so weiter. Da geht der Weg natürlich hin. Ja, das ist halt ganz eindeutig, dass das so halt verstärkt in Zukunft Trainingsgruppen sein werden, nämlich dass sich junge, hungrige Menschen treffen und sagen, okay, lass uns gemeinsam Erfahrungen sammeln und auf einem Niveau gemeinsam trainieren, das uns allen einen Benefit gibt. Ja, weil das ist ja das Entscheidende, dass man nicht so schön Dortmund ist, aber alleine da seine Runden drehen kann, dann geht es halt irgendwann nicht mehr substanziell weiter. Ja, das ist halt einfach so, ja. Auch wenn man das Laufband noch mal ein Stückchen schneller stellt, ja, funktioniert das leider nicht.
Genau. Aber ich habe für mich jetzt auch einen Weg eingeschlagen, der mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich habe es mich letztes Jahr nicht getraut, weil natürlich so ein schlechtes Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft und einer Europameisterschaft einen dazu auch ein bisschen nachdenklich werden lässt. Letztendlich bin ich aber mega zufrieden, dass ich jetzt nochmal diesen Weg gegangen bin, das Training bei Tim Morillon gesehen habe und auch natürlich das Training von all den Jahren, die ich vorher gemacht habe, auch noch im Hintergrund habe und natürlich auch alles fest, ist alles protokolliert bei mir und jetzt einfach zu dem Entschluss gekommen bin, dass es eigentlich eher um Erfahrung geht. Und ich habe jetzt extrem viel Erfahrung gesammelt und wenn man sich jetzt auch mit den Leuten international und austauscht, hört sich das jetzt immer identischer an, was die Jungs machen, was man selbst macht. Und ich finde, ich habe mich auch sehr, sehr viel inspirieren lassen von den Ingebrigtsen selbst. Die machen das ja auch selbstständig. Mittlerweile coachen die Jungs sich auch selber, weil es natürlich da auch die Problematik mit dem Papa dann gab, natürlich, wie manche das mitbekommen haben. Aber ich glaube, es geht um viel Erfahrung und ich glaube, ich habe jetzt viel Erfahrung gesammelt und ich hoffe, dass ich jetzt auch daraus Profit ziehen kann und dass es jetzt in den nächsten Jahren aufwärts geht. Ja.
Hast du noch so einen Mentor oder jemanden, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt mal einen Rat oder muss mal eine Frage stellen? Ist das dann ein leitender Bundestrainer oder ein Thomas oder wen rufst du an, wenn du wirklich mal nicht weiter weißt?
Also wenn ich wirklich mal nicht weiter weiß, geht es für mich erstmal zu meinem Papa.
Das ist immer eine gute Adresse, ja.
Ja, mein Papa ist seit Tag 1 mit dabei. Also er hat wirklich alles mitbekommen. Er stand öfter an der Trainingsstätte wie jeder andere Trainer. Also er war immer mit dabei, bei fast allen Wettkämpfen immer mit dabei. Mein Papa ist jetzt auch wirklich tief in dieser Thematik mit drin verankert und ich frage ihn gerne, generell auch meine Familie, für Außenstehende ist es, also es hilft auch manchmal Außenstehende zu fragen, die gar nicht so viel mit dem Sport selbst zu tun haben und zu fragen, ja, findest du das Training ist zu viel, das Training ist nicht zu viel und da kann man sich natürlich auch nochmal an Leute orientieren, wie Bundestrainer, also wir haben ganz nah in Dortmund, gibt es einen Bochum-Stützpunkt, da ist ein Bundestrainer, auch an einen Toner kann man sich sicherlich noch wenden, an das IRT Leipzig. Also die Türen stehen da offen. Da sagt keiner jetzt, oh, wir reden nicht mit dir, sondern da hilft man sich schon gegenseitig, wenn Fragen aufkommen. Und das ist auch super, dass man diese Option dann hat. Genau.
Ja, lass uns doch nochmal zu deiner Familie kurz kommen, weil viele sich ja am Anfang des Jahres gewundert haben, da tauchen plötzlich zwei ganz neue Namen auf, weil du und dein Bruder ja eure Nachnamen geändert habt. Ich hatte das schon kurz angedeutet, deine Eltern haben niederländische Staatsbürgerschaft, ihr habt deutsche Staatsbürgerschaft, aber du hattest, glaube ich, auch relativ lange noch einen niederländischen Pass, wenn ich das richtig weiß. Ne?
Also es ist erstmal so, mein Papa ist niederländischer Staatsbürger und meine Mutter nicht.
Ah, okay.
Ich habe beide Staatsbürgerschaften, weil ich die niederländische Staatsbürgerschaft durch die Geburt erhalten habe, weil mein Papa Niederländer ist. Und als ich dann 16 Jahre alt war, ich bin ja in Deutschland geboren, bin nie woanders zur Schule gegangen, bin hier aufgewachsen. Und dann kam das ja mit der Leichtathletik. Sonst wäre es wahrscheinlich, wär ich gar nicht so früh drauf gekommen, halt, oh, ich bin ja niederländischer Staatsbürger, fühle mich aber eher deutsch. Also das wäre wahrscheinlich erst viel, viel später gekommen alles. Wurde dann aber beschleunigt, dadurch, dass ich dann halt vor einem EM-Einsatz stand und ich mir gesagt habe, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, für die Niederlande an den Start zu gehen.
Schon das Orange ist ein bisschen komisch, ja.
aber auch natürlich, also ich spreche ja Deutsch, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dann da zu laufen, im Interview zu stehen und dann halt nicht die Sprache zu können. Ich finde, das ist nicht so schön. Ich würde mich da total unwohl fühlen. Und generell habe ich mit den Niederlanden sehr wenig zu tun gehabt in meinem Leben. Natürlich war man mal da im Urlaub oder hat Freunde oder Verwandte besucht, aber das war es dann auch. Und für mich war es klar, also für mich geht's, ich laufe nur für Deutschland. Und dann habe ich das halt beantragt, habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft sehr schnell bekommen, weil natürlich ich in Deutschland geboren bin und das dann halt einfach ab 16 Jahren kann man das dann halt selbstständig entscheiden. Und dann habe ich mich für den Weg entschieden. Und bei meinen Eltern ist es so, mein Papa ist Niederländer. Meine Eltern haben sich auch damals, weil Willich ist ja auch ganz nah an den Niederlanden dran. Also in 30 Minuten ist man in Roermond.
In 25 Minuten, wenn du läufst, ja.
Genau, meine Mutter hat dann hier in Willich in der Nähe gelebt und dann hat man sich halt kennengelernt, weil das nicht so weit voneinander entfernt war. Bei meiner Mutter ist es natürlich ein bisschen anders gewesen. Sie hat bis heute nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ah, okay. Mhm.
Es liegt daran, dass als meine Mutter damals geflüchtet ist, sie nicht wirklich mit Dokumenten gereist ist. Sie ist mit 15 Jahren hier nach Deutschland geflüchtet und war dann halt praktisch, also die Identität konnte laut Behörden nicht festgestellt werden oder man kann jetzt nicht sagen. Also damals hat man dann gesagt, so, okay, natürlich nehmen wir die Person auf, aber die Identität konnte nicht hundertprozentig festgestellt werden. Und das ist das, was meiner Mutter jetzt viele Jahre hin ein bisschen Probleme bereitet hat, was die Staatsbürgerschaft angeht. Und natürlich mit 6 Kindern ist es auch schwierig gewesen, diese ganzen Voraussetzungen zu erfüllen, weil wir sind auch wirklich alle nacheinander gekommen teilweise. Und ich glaube, meine Mutter hat einen super Job gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter, wenn man sich jetzt auch anguckt. Von 6 Kindern haben 4 Leute Abitur. Meine Schwester studiert Pharmazie, meine andere Schwester studiert Grundschullehramt. Mein Bruder und ich haben auch Abitur. Ich fange jetzt im Winter mit einem Online-Studium an, weil das am besten mit dem Sport vereinbar ist. Und auch meine anderen Schwestern sind super gut. Sie sind wirklich, also wir sind gut im Sport, aber meine Schwestern sind sehr, sehr gut im Rugby. Also die haben alle einen super, super Schnitt gehabt. Da haben die uns kalt stehen lassen. Also ich glaube, meine Eltern haben einen super Job gemacht. Und dann hat sich, also das, was natürlich auch, also wieso ich hatte den Nachnamen meiner Mutter immer, weil meine Eltern nicht heiraten konnten, weil halt diese Geburtsurkunde gefehlt hat. Ja. In Deutschland kann man ohne Geburtsurkunde nicht heiraten. Meine Eltern waren aber seit über 25 Jahren islamisch verheiratet. Also es ist so, wie wenn jetzt Leute christlich heiraten. Und dann natürlich muss man staatlich auch nochmal heiraten,
ja, damit es anerkannt wird. Du brauchst den Stempel fürs Standesamt, ne? Genau. Ja.
Genau, das ging nicht bei meinen Eltern, jahrelang nicht. Und dann hat mein Papa sich einfach mal informiert als niederländischer Staatsbürger. Und dann gab es diese Möglichkeit in den Niederlanden, dass meine Eltern heiraten konnten, auch ohne diese anerkannte Geburtsurkunde. Und das öffnet natürlich auch für meine Mutter andere Türen. Und letztendlich bin ich super happy, weil es bringt ja auch extrem viele Nachteile mit sich, weil meine Eltern sind seit über 25 Jahren miteinander verheiratet, aber halt nicht staatlich anerkannt. Mhm. Und das hat natürlich meinen Eltern auch in vielen Aspekten im Leben so Steine in den Weg gelegt.
Ja, klar.
Und da bin ich halt super froh. Und ich hatte auch die Option, meinen Nachnamen zu behalten, den Nachnamen meiner Mutter, aber für mich war es halt eine Selbstverständlichkeit oder für alle meine Geschwister, dass wir halt den Nachnamen unseres Papas auch gerne annehmen wollen. Weil meine Eltern sind seit heute miteinander zusammen, leben zusammen. Sie waren nie getrennt voneinander. Ich habe eine extrem enge Beziehung zu meinem Papa. Umso mehr freut mich das, dass ich halt wie jeder andere den Nachnamen meines Papas dann also auf Papier habe. Und ich wusste immer, dass mein wahrer Nachname dann halt Abdillahi ist und nicht Mohammed. Und jetzt bin ich einfach super froh, dass es geklappt hat. Genau.
Cool. Ja, coole Familiengeschichte, absolut. Sicher auch mit ein paar Schwierigkeiten, ja, aber ja. Du, ne, wir alle kennen die deutschen Behörden, ne? Da brauchst du deinen
Beleg, ganz ja, genau
gehst wieder nach Hause.
Ja. Genau. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich gut, auf der anderen Seite kann es dann halt zu Schwierigkeiten führen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, also dass halt die positiven und negativen Aspekte halt auch hat, aber wo wären wir denn alle, wenn es nicht so laufen würde natürlich. Ne? Also ich kann es natürlich schon nachvollziehen, dass man da halt auch ganz genau sein möchte. Manchmal schadet es, manchmal nicht, aber man macht das Beste draus. Meine Familie hat jetzt einen Weg gefunden, wie wir das hinbekommen können und genau, wir sind alle happy jetzt. Ja.
Ja,
cool.
Das wollte ich, also stark, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir von deiner Regeneration noch abknapsen können. Du wirst bestimmt
heute. Ich wollte euch ja noch kurz erklären, wie das mit der Weltrangliste ist, oder?
Ah, oh ja, das wäre
gut. Wollte das einer von euch beiden erklären? Nee, Moment. Also mit der Weltrangliste und dem WM-Start
jetzt für diejenigen, die hier zu Hause zuhören, das war vorher noch off-record. Also deswegen, ich glaube auch, Mo ist jetzt sehr gespannt, was Ralf vielleicht hier noch aus dem Ärmel zieht, weil wir tatsächlich, bevor wir unsere Mikrofone angeschaltet haben, so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie geht's denn jetzt weiter, wie ist denn die Situation mit der Nominierung, Weltranglistenpunkte, dies, das, ist da noch eine Chance oder nicht und wie geht die weitere Planung weiter? Und dann meinte Ralf, er löst jetzt hier ein bisschen was auf in der Aufnahme, weil er wahrscheinlich irgendwelche ARD-Insider-Informationen hat, womöglich.
Nee, gar nicht ARD-Insider-Informationen, sondern, Mo, du hast es ja schon angeteased, die Weltrangliste gibt es noch nicht so lange in der Leichtathletik. Die ist noch nicht so etabliert und ganz offensichtlich bei den allermeisten Leuten noch nicht so verinnerlicht, dass jeder Profi-Athlet auch nur ansatzweise erklären könnte, wie die Weltrangliste sich zusammensetzt, noch wie denn der Nominierungsprozess über die Weltrangliste tatsächlich funktioniert. Es ist kompliziert. Ja, nennen wir es so, es ist kompliziert. Denn tatsächlich gibt es jetzt vor den Weltmeisterschaften nicht nur die Weltrangliste in der jeweiligen Disziplin. Ja. Und bei euch in dem Bereich ist es ja noch ein kleiner Sonderfall, weil ihr eine kleine Disziplingruppe ja bildet. Ja, weil zum Beispiel nicht nur 5000 Meter Ergebnisse, sondern auch 3000 Meter Ergebnisse in diese Weltrangliste einfließen. Ja, das heißt, man kann auch über 3000 Meter Läufe, so wie du das ja auch gemacht hast, Mo, Punkte sammeln, nämlich auch sehr viele Punkte sammeln für diese Weltrangliste. Jetzt gibt es neben der Weltrangliste ja noch eine zweite Liste. Ja, ihr seid hoffentlich alle noch bei mir zu Hause.
Ich bin schon raus.
Ja,
ich bin schon heißt, raus.
Also A, B. Ne? Ja, die heißt Road to Budapest. Aha. Ja, und auf dieser Liste Road to Budapest ist erstmal geklärt, dass ja jede Nation pro Disziplin maximal 3 Teilnehmer respektive 3 Teilnehmerinnen haben darf. Ja, das ist da implementiert. So, jetzt gibt es für jede Disziplin eine bestimmte Anzahl von Athletinnen und Athleten, die zugelassen werden für die Weltmeisterschaften. Jetzt kommt noch etwas anderes dazu. Natürlich werden nicht alle, die halt auf diesen Listen draufstehen, tatsächlich auch nachher in Budapest an den Start gehen. Das hat unterschiedlichste Gründe. Das eine, sie machen einen Start in einer anderen Disziplin. Sie sind verletzt. Oder zum Beispiel, sie haben, so wie das in Deutschland der Fall ist, aber auch in Großbritannien, Riesendiskussionen dort gerade, nochmal zusätzliche nationale Normen, die sie nicht geschafft haben. Ja, diese Normen gibt es in Deutschland auch. Ja, also für die 5000 Meter musst du eine bestimmte Zeit in diesem Jahr gelaufen sein, und zwar vom 01.01. bis zum Stichpunkt, das war der 30. Juli, musst du die Normen, die der Deutsche Leichtathletikverband aufgestellt hat, erfüllt haben. Sonst kannst du stehen, wo du willst, auf der Weltrangliste und hast keine Chance, nominiert zu werden. Eins vorweg, diese Norm, die der Deutsche Leichtathletikverband aufgestellt hat, hast du erfüllt, Mo. Ja? Und die hat neben dir noch Sam Parsons erfüllt über 5000 Meter.
Genau,
ja?
Genau.
Das ist wichtig nachher, ja? Weil damit seid ihr zu zweit im nationalen Ranking. Und es ist natürlich auch so, Sam ist aufgrund seiner guten Platzierung im vergangenen Jahr, WM-Finale, ja, im Punkte-Ranking vor dir. Ja? Aber auch Sam ist im Moment nicht in der Liste der qualifizierten Läufer über 5000 Meter. Das liegt daran, dass bestimmte Leute, ja, zum Beispiel der Weltmeister hat eine Wildcard, bestimmte Area Champions, ja, also ein Europameister hat ein Vorrecht. Jetzt an diesem Wochenende fanden noch 2 Area Meisterschaften statt, nämlich in Asien und in Südamerika. Die beiden haben ein automatisches Startrecht auf dieser Liste. Ja, die stehen zum Beispiel vor euch. Ja, die sind langsamer gelaufen als ihr, stehen aber vor euch aufgrund dieser Regelung, dass die regionalen, also die kontinentalen Meister, so ist es richtig, die kontinentalen Meister ein Vorrecht haben in dieser Weltrangliste. Ich hoffe, ihr seid alle noch bei mir. Es ist wirklich nicht ganz einfach. Ja?
Ich dachte, das war früher mal mit Zeiten finden, und so und dann einfach eine...
Das, ja, das war,
als ich jung war.
Als alle noch auf der Asche gelaufen sind und das Fernsehen noch schwarz-weiß war. Ja. Nein, warum hat der Weltverband das gemacht? Also warum hat er das so schwierig gemacht? Das ist ganz eindeutig, um diese Weltrangliste zu implementieren und mehr Leute dazu anzuhalten, bei großen Wettkämpfen gegeneinander zu laufen. Das ist das Ziel, das dahinter steht. Das macht aus Sinn des Weltverbandes eine vernünftige Herangehensweise sein. Ja, ich würde auch sagen, ja, wir brauchen eigentlich viele Wettkämpfe, wo möglichst viele Top-Leute gegeneinander laufen. Aus Sicht der Athletinnen und Athleten macht es in vielen Bereichen nicht so richtig Sinn, weil es kommt dann das, Mo, was du gesagt hast. Ja, man muss schon viel zu viel im Vorfeld laufen, und zwar qualitativ laufen, und kommt dann bei dem Hauptereignis an und ist eigentlich schon total platt.
Ja? Stimmt, ja.
Ja, das ist dann die Konsequenz, die daraus erwächst. Ja?
Ja.
Du hast es, sagen wir mal, jetzt durch ein paar Umstände etwas besser gemacht, ja, oder musstest es so machen. Du hattest kein so gutes Ergebnis bei den Weltmeisterschaften, du hattest kein so gutes Ergebnis bei den Europameisterschaften, du hattest leider auch in eurem sehr entertainingen DM-Finale ja. in Kassel dann den Kürzeren gezogen, ja, weil du da eben nicht ganz vorne gelandet bist und viele Punkte gesammelt hast. Aber du hast einen guten 3000er gemacht und du hast es jetzt durch den 5000er in Luxemburg halt auch nochmal eine sehr gute Basis. Das heißt, du bist einer der ersten der Nachrücker. Ja? So, und jetzt muss man nur ein Abzählspielchen machen, ja, und sich international ein bisschen umhören und gucken, wer läuft denn überhaupt die 5000? Und ich weiß jetzt schon von dreien, die vor euch stehen in der Liste, die nicht die 5000 laufen werden.
Genau, genau.
Ne? Da ist zum Beispiel einer dabei, ja, Gelimo, einer der allerbesten der Welt, über 5000 eigentlich, aber der skippt die 5000 und läuft 10.000. Er hat ein bisschen Respekt. Echt? Ja, er hat ein bisschen Respekt vor dem Kollegen Ingebrigtsen.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Siehst du mal? Ne?
Ja.
Dann ist da ja noch einer, dann ist da noch einer dabei. Eine ganz spannende Geschichte. Da können wir vielleicht Philipp auch noch mal hier in einem größeren Block, weil das eine sehr, sehr spannende Geschichte ist. Das ist jemand, der aus dem Südsudan geflüchtet ist und eigentlich in den vergangenen großen Wettbewerben, also sowohl Olympia als auch Weltmeisterschaften, im Flüchtlingsteam war.
Mhm.
Der ist im Moment staatenlos. Ja, also du weißt, was es heißt, wenn man keine Staatsangehörigkeit in Deutschland hat, Mo, aber der ist staatenlos. Das heißt, der hat gar keine Nationalität gerade. Ja.
Ja.
Der heißt Lobalu, lebt in der Schweiz inzwischen, aber er ist staatenlos.
Ja, ja, ja.
Und er ist aus diesem Flüchtlingsteam geflüchtet. Ja, einmal zum Sinken lassen. Der ist aus dem Flüchtlingsteam geflüchtet, weil da Bedingungen waren, die er nicht akzeptieren wollte. Es ging um Geld, es ging um Startgelegenheiten, es ging um, wo magst du trainieren, wo magst du nicht trainieren. Ja, der ist aus dem Flüchtlingsteam geflüchtet. Der Junge ist, wie gesagt, inzwischen in der Schweiz. Der wird wahrscheinlich nicht die Startgenehmigung bekommen für die Weltmeisterschaften, ist aber im Ranking vor euch. Ne? Also so.
Wie viele Teilnehmer über 5000 werden denn gemeldet oder dürfen gemeldet werden? Klar, gibt Vorläufe und so weiter.
Das sind 42 Teilnehmer, okay, die gemeldet werden. Und wie der Ralf gerade schon gesagt hat, ist das ein Abzählspielchen, weil ich jetzt natürlich durch meinen Saisonverlauf, also ich glaube, wenn alles normal gelaufen wäre, aber das ist halt der Sport. Also es war nun mal ein Jahr, was halt nicht planbar war für mich. Also wie die Saison abzusehen. Wäre ich jetzt noch länger in Belgien geblieben, wäre ich glaube ich gar nicht mehr in dieser Position.
Mhm.
Aber letztendlich habe ich jetzt eine kleine Chance, noch mich zu qualifizieren. Ich glaube, Sam wird es sehr wahrscheinlich schaffen, aus den folgenden Gründen, wie Ralf schon gesagt hat. Also ich weiß, dass der Australier Josh Beamish, der steht nämlich auch, wie Ralf auch vorhin gesagt hat, über zwei Listen. Er hat die 3000 Meter Hindernis-Quali und die 5.
Ja.
Und da gibt es auch ganz viele andere. Also ob es jetzt die 1500 oder die 5 sind oder die 5 und die 10. Viele gestehen sich mittlerweile ein, dass ein Doppelstart gar nicht so leicht ist bei einer Weltmeisterschaft.
Ja, und das kannst du wohl sagen, ja.
Ja, und
also du bist hier laut World Athletics, ich habe gerade World Athletics parallel offen und dein Profil hier, da steht, weiß aber nicht, ob das schon geupdatet ist, jetzt nach dem 5000er, aber hier steht World Rankings Platz 50 derzeit.
Genau.
Du musst immer die Road to Budapest anschauen.
Ah, okay.
Weil die Weltrangliste ist verwirrend.
Ja, die ist verwirrend, okay, ja,
die
ist verwirrend,
ja.
Ja. Und was wäre Mo's Platz auf der Road to Budapest-Liste?
Kann ich auch nochmal schnell nachschauen. Weil
ich bin der zweite Deutsche.
Du bist der zweite Deutsche.
Sechste Nachrücker.
Ja, weil das ist entscheidend. Das ist entscheidend, weil du natürlich immer erst Sam Parsons vorlassen musst, weil der eben mehr Punkte hat als du. Ne?
Genau. Und da sind noch andere, Hendrik Ingebrigtsen ist nochmal ein bekannter Name, der vor mir ist, der wird nachrücken. Aber wie Ralf schon gesagt hat, es sind so viele, die jetzt wahrscheinlich einen Start machen. Also ich habe mir das auch schon an der Hand abgezählt. Es könnte klappen, es könnte aber auch nicht klappen. Es kommt letztendlich auch auf die Fairness der anderen an. Beziehungsweise, ob die wirklich mit diesem Doppelstart planen. es ist letztendlich auch so, glaube ich, bei Weltmeisterschaften, du musst an den Start gehen, sonst zählt dein anderer Start nicht. Und das sind sich viele dann auch bewusst. Es ist nicht so, dass du dann sagen kannst, ah, ich gehe jetzt doch nicht an den Start, sondern man muss sich dann doch dahinstellen und aussteigen. Der leitende Bundestrainer Lauf hat mir jetzt gestern geschrieben, dass Samstag halt final entschieden wird. Also die Verbände haben jetzt nochmal Zeit, bis Samstag ihre Athleten abzumelden bzw. zu bestätigen. Und das ist jetzt nochmal ein Wartespielchen, muss man ein bisschen abwarten. Und anscheinend hat der Ralf nochmal andere Informationen gehabt, weil das mit Paul Chelimo wusste ich nicht. Jetzt ist die Frage, ob ein anderer Jakob, Amerikaner
Jakob, nach... Jakob Chelimo.
Uganda. Jakob Chelimo. Ah, dann, ja, okay, das ist natürlich sehr hilfreich, weil dann auch kein anderer nachrückt. Genau. Wenn es jetzt nämlich USA wäre, die sind ja wirklich auch vom Level so hoch, da könnte ein anderer Amerikaner dann nachrücken.
Nein, es geht um Jakob Chelimo, der aus Uganda stammt, und der wird skippen und wird 10.000 laufen.
Ja, weil dann wären wir jetzt bei Jakob Chelimo. Nummer 1, Dominik Lubalo, Südsudan, ist natürlich sehr traurig, auch die Geschichte, den Jungen kenne ich auch persönlich, habe ihn jetzt auch, ich bin ja gegen ihn gelaufen, sogar in Luzern, Supermann. Dann George Beamish, das sind schon drei feste Absagen, und dann gibt es halt noch einen 1500-Meter-Spezialisten, wo ich sagen würde, normalerweise setzt er auf die 1500. Das sind schon vier Personen. Und dann gibt es noch Projekt Ingebrigtsen. gibt es ja wieder einen neuen Norweger, der heißt Norders.
Der ist auch drin im Ranking, ja.
Da wird es jetzt abzuwarten sein, was der Papa Ingebrigtsen da entscheidet mit ihm. Weil er ist normalerweise sehr, sehr viel, schon einer der aufstrebenden Talente dieses Jahr gewesen über die 1500 Meter. Ob er sich sagt, ja okay, ich konzentriere mich jetzt auf die 1500, weil die 1500 sind auch zunächst vor den 5000, das heißt, die beeinflussen nicht seine 1500 Meter Leistung, und ob er sich dann sagt, ich nehme die 5000 mit, weil ich Erfahrung sammeln will, weil ich mich da messen möchte mit den anderen, wie es auch in Jakob dann auch früher gemacht hat, da muss man halt abwarten, was für einen Weg die einschlagen, aber dann wären es auch schon 5. Und dann gibt es auch noch unzählige andere, die Doppelstart haben. Ob die das dann letztendlich auch so machen oder nicht, das bleibt abzuwarten. Genau.
Also ich erwarte dich jedenfalls am Donnerstag, den 26. um 19.30 Uhr live im Ersten an der Startlinie, okay? Vereinbaren wir das so?
Also ich bin der Letzte,
das denke ich
nein,
mir. Ja.
Nein, also es ist wirklich immer wieder einfach nur ein unfassbar schönes Gefühl, wenn man dann da mit dem deutschen Trikot da an der Startlinie steht und dann halt einfach sein Bestes geben möchte. Gibt, beziehungsweise also ich träume ja schon von dieser einen Finalteilnahme, weil das halt erstmal vor allem anderen kommen muss, und ich weiß, wie schwer es ist, das Level ist unglaublich. Das Gute ist, ich bin in einer anderen Position wie letztes Jahr, also der Tank ist nicht leer, und also mir fehlt jetzt leider ein Ergebnis. Da habe ich es bei den Deutschen Meistern, da wollten wir auch nochmal zurückblicken drauf.
Ah ja, genau. Ja, weil es schon ein interessantes Rennen war, ja.
Genau, also im Vorhinein...
Lass mal kurz einmal, Aaron hat gesagt, ihr hättet vorher geredet und hattet euch mal so einen groben Plan gemacht.
Genau, also Aaron, auch Sam und ich, wir hatten halt so überlegt, bringt uns allen irgendwie nichts, wenn wir hier rum eiern, sage ich mal so. Und mir war es auch bewusst, dass ich auf die, also dass deutsche Meisterschaften auch wirklich eine großartige Chance sind für mich, halt Punkte zu sammeln, aber auch für alle anderen. Also das differenziert gar nicht mehr so stark. Also wenn der Erste 100 Punkte kriegt, kriegt der Zweite, glaube ich, noch 90 oder 80 Punkte. Also es bringt allen was. Und da hat man sich halt gesagt, so komm, wer ist interessiert an einem schnellen Rennen? Ich war interessiert an einem schnellen Rennen, Sam und der Aaron auch. Und einen Tag später war es dann halt so, dass Sam gesagt hat, so oh, okay, Wetter macht jetzt nicht so.
Es war sehr heiß, ja.
Es war extrem heiß, extrem. Auch sehr schwül, fand ich.
Weil, ja, war schwül, ja.
Weil jetzt nicht die Sonne am Schein war, sondern auch so bedeckt war vom Wetter. Da meinte der Sam auch schon so, okay, ich bin raus. ich bin raus. Und der Aaron meinte dann halt so, er würde ein schnelles Tempo anlaufen wollen und ich habe gesagt, ja, ich würde es auch anlaufen wollen und ich habe es dann letztendlich probiert, war aber einfach auch zu dem Zeitpunkt nicht da, wo ich jetzt aktuell bin. Das war ja wirklich frisch danach, nachdem ich die belgische Trainingsgruppe verlassen habe und danach habe ich einen guten 1500er gemacht, aber in 1500 sind keine 5000. Für ein Spurtrennen super, da wäre ich in der Ausgangsposition wieder gewesen, halt gut vorne mit dabei sein zu können. Ob es jetzt dieses Jahr für den Titel gereicht hätte zu dem Zeitpunkt, weiß man nicht, kann man jetzt nicht sagen, aber in einer guten Position auf jeden Fall. Und ich habe es dann probiert, von vorne weg schnell zu laufen, ist in die Hosen gegangen, aber wie viele auch gesehen haben, bin ich halt echt ein Fighter, also ich war total am Limit und habe dann alles probiert, bin dann halt wieder zurückgefallen, wieder rangelaufen, habe dann gedacht, so, vielleicht schaffe ich es dann doch noch mit dem deutschen Meistertitel nach Hause zu fahren, aber das kostet natürlich viele Körner, aber es war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, weil viele sich gedacht haben, so, wieso ist er so dumm gelaufen? Also ich habe mich ja bewusst für diese Strategie entschieden, weil ich wusste, es geht hier um eine Weltmeisterschaftsteilnahme. Ja. Da musst du dich halt auch erstmal hinsetzen und sagen, so, du bist schon dreimal deutscher Meister geworden und jetzt geht es darum, wirst du ein viertes Mal deutscher Meister oder ist es nochmal eine Chance, zu einer Weltmeisterschaft zu fahren? Weil wenn es dieses Jahr dann doch noch reicht für die Weltmeisterschaft, habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Bei den deutschen Meisterschaften, weil dann waren es die Punkte, auch wenn es nicht viele Punkte waren, sind es aber letztendlich die Punkte, die mich dann zu einer Weltmeisterschaft katapultieren und die anderen halt nicht. Sam hat die Vorarbeit letztes Jahr geleistet und ich habe sie praktisch während der deutschen Meisterschaften geleistet und danach. Und wenn es dann dafür reicht, dann ist es super. Aber ich hoffe, dass ich halt auch nicht nochmal in dieser Position sein werde, dass man sich das einfach über das gesamte Jahr besser verteilen kann. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Weltrangliste, auch wenn es kompliziert ist. Aber wenn die Athleten den Vorteil daraus ziehen, dass man sich sagt, so, man kann ja im Winter schon eine 3000 Meter in der Halle laufen, gute Punkte da sammeln und man kriegt in der Halle nochmal mehr Punkte als jetzt die 3000 Meter. Obwohl ich draußen schneller gelaufen bin, habe ich weniger Punkte bekommen als in der Halle bei den 3000 Metern, die ich super gut auch gelaufen bin. Also die 7:41 in der Halle haben mehr Punkte gegeben als die 7:38 draußen, weil World Athletics das so kategorisiert, dass eine Hallenleistung, was auch wie auch immer, also wie unter welchem, also anscheinend gibt eine Hallenleistung mehr, weil es ein bisschen anstrengender ist, vielleicht weniger Sauerstoff, keine Ahnung.
Mehr Runden zählen, schon.
Mehr Runden zählen, genau. aber auf jeden Fall habe ich da eine super Leistung gehabt, dann hatte ich halt nochmal die deutschen Meisterschaften, die 5000 Meter und dann jetzt nochmal eine 5000 Meter und meine Erkenntnis fürs nächste Jahr ist, also für mich ist eh immer der Anspruch, die direkte Norm zu laufen, aber wenn es dann halt mal nicht klappt, wie in diesem Jahr, ist es eigentlich gut, dass Athleten die Chance haben, in der Halle sich einmal zu zeigen, dann vielleicht einmal vor den deutschen Meisterschaften, dann vielleicht bei den deutschen Meisterschaften. Und dann finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass unser Verband das ein bisschen vorher gemacht hat, weil viele hatten jetzt ihre nationalen Meisterschaften genau zum Ende hin, also genau zur Deadline. Und dann hatte ich jetzt auch nochmal die Chance, nochmal zu laufen, so dass es halt einfach über das Jahr hin gesehen eigentlich ja sehr überschaubar ist und man sich das mittlerweile strategisch schon so ein bisschen positionieren muss, wie man an den Start geht, damit man halt auch sicher bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Weil wenn ich jetzt ein 5000er gelaufen wäre, wo auch immer, noch vorher, dann wäre die Weltmeisterschaftsqualifikation gar kein Thema. Weil das ist dieses eine schlechte Ergebnis, das mir jetzt so ein bisschen entweder das Genick bricht und ich nicht dabei bin, oder es gerade so noch reicht, weil ich es riskiert habe bei den deutschen Meisterschaften. Und das ist jetzt die spannende Frage, die dann in den nächsten Tagen aufkommen wird. Wer absagt, wer nicht absagt, aber ich habe mein Bestes gegeben und ich hoffe, dass es halt noch für eine Weltmeisterschaftsteilnahme reicht dieses Jahr. Genau.
Das Update geben wir euch auf jeden Fall am Wochenende, weil tatsächlich kommen jetzt die Rückläufer von den Verbänden und dann weiß der Leichtathletik-Weltverband halt auch, wer tatsächlich da drauf ist und wer noch Nachrücker wird. Das entscheidet sich relativ bald jetzt in den nächsten Tagen, aber ja, Da wartet man immer auf den Anruf, ne?
Definitiv, also man wartet auf den Anruf, aber ich habe die, also es macht jetzt nicht wirklich auch viel, also ich habe ja jetzt 2 gute Wettkämpfe gemacht und habe jetzt auch einen Trainingsblock wieder geplant und letztendlich wird es dann halt entweder eine Woche mehr Training oder eine Woche weniger Training sein, weil für mich die Saison dann auch erstmal weitergehen wird, ob eine Weltmeisterschaft jetzt im Raum ist oder nicht, also ich plane mit dem Istov. Mhm. Am 3.9., da werde ich wahrscheinlich über die 1500 Meter noch an den Start gehen. Eine Woche später sind nochmal bei einem Goldmeeting in Kroatien 3000 Meter. Und normalerweise würde ich mich auch umschauen wollen nochmal nach einem Fünfer. Vor allem, also es wird schwierig, weil es gibt nur ein Diamond League, es gibt nur noch Diamond League Fünfer, so weil ich es gerade im ersten Moment gesehen habe. Aber mein Manager sucht da auch schon fleißig, weil auch dieser Fünfer wieder für nächstes Jahr schon eine große Rolle spielt. Entweder man kann direkt die direkte Norm abhaken, die Olympianorm, oder man kann halt sich wieder in diese Position bringen, dass man halt einen Fünfer schon hat fürs nächste Jahr. Weil seit den deutschen Meisterschaften, seit der Woche, zählen eigentlich alle Leistungen schon für das nächste Jahr. Und da muss man aus seinen Fehlern lernen und eigentlich alles mitnehmen, was geht. Also man kann sich jetzt nicht ausruhen, sondern sollte gucken schon, dass man sich in diese Ausgangslage bringt halt. Ja.
Es gab früher noch im September, im September gab es früher noch einen 5000er in Rovereto.
Da gibt es dieses Jahr eine 3.
Ah, okay. Der war letztes Jahr, glaube ich, sogar mit um 13.08, also meine ich, ist der, glaube ich, weggegangen letztes Jahr.
Genau.
Aber okay.
Weil jetzt ein Schiff lange, das war jetzt nicht so das beste Rennen, also von den Bedingungen. Man hat ja auch gesehen, also wenn ich jetzt so rausgucke, Wetter ist ja schon umgeschlagen in den letzten Wochen. Ja. Ist sehr stürmisch geworden, windig, regnerisch. Wir hatten halt zum Glück keinen Regen beim Wettkampf, aber es war halt sehr windig. Und das ist dann nicht so das Beste, gerade für einen Normangriff, beziehungsweise wenn man eine Zeit hinterherjagt. Aber ich glaube, dass auch dieses Rennen mich halt wieder nach vorne katapultiert hat, auch knapp nur verloren gegen den Kenianer Ronald Koumoi, der früher auch Weltklasse war. Ich glaube, der hat eine Bestleistung von 3,28 über 1500 Meter. Also verdammt starke Zeit. Habe ich knapp nur von ihm schlagen lassen und genau.
Dann gibt es, glaube ich, noch auch Rieti, auch in Italien, aber ich glaube, das kollidiert mit dem Istov vermutlich. Das ist, glaube ich, dasselbe Wochenende. Ich weiß aber nicht, ob da die 5000 aktuell gelaufen werden. Ich weiß nur, dass früher, glaube ich, auch so im Bereich von knapp über 13 Minuten, glaube ich, der Meeting-Rekord sein müsste. Und der war auch immer so September irgendwie, war das Meeting immer.
Also es wird sich wahrscheinlich noch die eine oder andere Möglichkeit ergeben, eine 5 zu laufen. Dann kommt es eher darauf an, wie das Meeting das organisiert.
Ja, klar.
Wird es nur einen einzigen Läufer geben, der versucht 13.03 zu laufen, 13.05 ist die Norm, 13.05 zu laufen, oder kriegt ein Meeting das dann hin, dass wieder ein Startfeld auch da steht, wo man nach halt einem guten Feld so eine Zeit laufen kann, ein Pacemaker, genau, das sind so die Bedingungen, die eigentlich geschaffen werden müssen. Also sieht man ja auch bei den Diamond League Meetings, das sind ja Meetings, wo einfach sich Weltklasse-Läufer einfach versammeln und dann halt zu schnellen Zeiten ziehen. Und genau, darauf kommt es dann halt an. Aber das wird sich so alles zeigen jetzt in den nächsten Wochen. Also wenn es nicht für die Weltmeisterschaftsteilnahme reicht, dann wird man trotzdem noch von mir haben.
Davon gehen wir
auch. Falls ihr noch zufällig zu Hause irgendwo einen 5000-Meter-Lauf liegen habt,
der so im Bereich von 13 Minuten
Tempoläufer habt, dann meldet euch.
Ey, mega. Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für den weiteren Saisonverlauf. Allen voran natürlich, dass das mit der WM-Teilnahme noch klappt.
Wegen Egoismus, du verstehst schon.
Für Ralf natürlich auch, damit Ralf eine gute Übertragung machen kann. Und unsere Community drückt dir natürlich auch die Daumen. Tut uns den Gefallen, folgt gerne Mo auf Instagram. Da lässt ihr euch auch an seiner Laufreise, Laufabenteuer, lässt euch da auch teilhaben. Das Ganze werden wir in den Shownotes verlinken. Also da gerne folgen. Dann könnt ihr natürlich auch sehen, wie das weiterläuft. WM Istov, womöglich noch ein schneller 5000er, wo auch immer auf der Welt. Und wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit. Ey. Du hast dir sehr viel Zeit für uns genommen. Das wissen wir sehr zu schätzen und war ein sehr, sehr cooles Gespräch mit dir.
Ach ja, ich bedanke mich auch. War echt ein angenehmes Gespräch. Hab ein paar Insider noch von Ralf bekommen. ja, tatsächlich, es wird interessant. Also, genau, aber es wäre natürlich also super, wenn man jetzt vor diesem olympischen Jahr halt nochmal zu einer Weltmeisterschaft kann, damit man halt wirklich nochmal sehen kann, wo man gerade steht. Also ich glaube, das ist das Beste, was man halt machen kann, genau. Weil das sind am Ende die Gegner, die ich mich, mit denen ich mich dann auch in Paris messen muss. Und ich hoffe, dass es in Paris dann halt besser aussieht als vor in Tokio damals, wo ich halt noch als ganz kleiner, als einer der jüngsten Teilnehmer, glaube ich, da an den Start gegangen bin und mit allerletzter Energie mich dafür qualifiziert habe. Hoffe ich, dass es halt Paris anders dann aussieht.
Ja. Ja, da ist es vielleicht auch nicht ganz so schwül wie in Tokio und da sind dann andere Bedingungen für die Europäer. Ja.
Auch nochmal ein Insider von mir, also in Tokio laufen ist nicht also wenn ihr mal Urlaub macht, also an die Lauf-Community, also Tokio und Laufen, das ist wie in der Sauna laufen. Also,
also wir haben gelernt, man kann auch das Laufband auf sehr, sehr schnell stellen, aber in der Sauna einfach sitzen bleiben. Ja. In dem Sinne, stimmt, nächste Woche soll es wieder super Wetter werden und auch wieder richtig heiß werden in Deutschland. Ja, nutzt das, lauft an diesem Wochenende eure langen Läufe. Nächste Woche wird es wieder richtig heiß. Wir hören uns dann nächste Woche. Vielen Dank, Mo.
Kein Problem. Ich bedanke mich auch. Ciao.